Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Moin Moin und herzlich willkommen. Es ist Montagabend, obwohl es Ostermontag ist. Wir sind trotzdem hier, 19 Uhr, freuen uns sehr mit euch heute über die Breakout-Kandidaten des ersten Jahres, der Rookies des letzten Jahres zu sprechen. Aber wir haben noch ein paar andere Sachen, ein paar News. Erstmal freue ich mich, Daddy, schön, dass du mal wieder im Studio bist.
Hallo Daniel. Das ist schön, dass ich hier bin. Daniel hat mich schon zusammengeschissen, dass ich in meiner Instagram-Story eine Hamburg-Flagge vom HSV positioniert habe und nicht St. Pauli. Tut mir sehr leid, aber ich habe an Flo gedacht und an Kutsche und 2-1 steht's, da musste ich HSV nehmen. Bei mir persönlich ist es egal. Ich möchte mich auch bei allen Gladbach-Fans entschuldigen an dieser Stelle. Den Podcast-Hörern ist es egal, die müssen sie mich nicht sehen, aber ich 2 Derby-Siege in einem Jahr, das gab es zuletzt.
Daddy hat seine... Seit ihr seine Trainingsjacke vom FC Köln angezogen?
Ja, ist korrekt.
Wie lange ist das die aktuelle Kollektion? Oder
nicht? Ja, hier von einer Firma aus Baden-Württemberg. Ja. Hier. Sag nicht welche.
Nein, natürlich nicht.
Und genau, 89-90 mit Christoph Daum, das letzte Mal, dass sie zweimal gegen Gladbach gewonnen haben. Und ich weiß, dass das alles endlich ist und überschaubar. Das wird bald wieder ganz schlimmer aussehen in Köln. Deswegen genieße ich den Moment.
Ist ähnlich erfolgreich in den letzten 20 Jahren gewesen wie die Team deiner Cappy, oder?
Die waren sogar erfolgreich. Ja, die waren erfolgreich.
In diesem Jahrtausend. Die Kölner im Europapokal.
Die Giants?
Nee, die Kölner.
So. Ja, das war schlimm,
vor ein paar Jahren. Gegen Arsenal.
Richtig.
Das war sensationell. Ja. Das war ähnlich wie Frankfurt in Barcelona, nur das.
Nee, überhaupt nicht, weil sie haben in Arsenal gewonnen und sind dann abgestiegen. Und der Sieg hat ihnen nichts
gebracht. Ja, aber sie haben auch viele Fans da gehabt in London im Stadion. Da gab es noch nicht das mit, wo die da reingestürmt sind, ohne Karten und so? War das nicht der SFC Köln?
Kann mich nicht dran erinnern. Doch, wie läuft es denn morgen eigentlich? HSV gegen Freiburg.
Freiburg morgen, ja. Servus.
La. Wollen wir über Football reden? Oder?
Gerne.
Bleiben wir
beim Fußball.
Gerne. Man kann es mal schön, ein schön, dass du da bist, Flo. Es freut mich sehr, dass wir so schnell die zweite Sendung zusammen haben.
So schnell, die dritte.
Dritte sogar schon.
Letzte Woche auch. Vor allem fühle ich mich so ein bisschen wie zwischen im Lockerroom eingepfercht, habe ich gedacht. Ja. Rechts Lockerroom, links Lockerroom. In der Mitte, ich weiß nicht, ob ich damit zurechtkomme, ich bin gespannt.
Da wird nicht Angst bei den nassen Handtüchern, oder?
Nee. Das ist ich gucke mir das an hier so und bin gerne dabei.
Wir brauchen dich als Gast im Lockerroom.
Im Lockerroom?
Hat mir vor. Wer unseren Podcast noch nicht kennt, der heißt Lockerroom. Daniel, ich und Chris Rodriguez, der momentan auf Tour mit Zoe Wees ist.
Aber es ist immer sehr vorbei, jetzt ist er wieder da.
Jetzt ist er aber morgen Spieler in Hamburg. Wer noch warten möchte, weiß ich nicht.
Ausverkauft, richtig. Genau, aber lass uns gerne zur NFL wechseln und ein bisschen über die News reden. Wir haben einige News gehabt, es ist ja immer noch so ein bisschen Off-Season und ganz ruhig, man freut sich über alles, was passiert. Aber Stephon Gilmore, der war gefühlt lange Free Agent, war überall in irgendeiner Form schon mal gefeatured und ist jetzt am Ende bei den Colts gelandet. Die machen einiges richtig, oder Daddy?
Ja, die hatten vor ein paar Wochen, haben sie ja Rock Ya-Sin, einer der besten Namen der Liga. Also es hat mir ein bisschen wehgetan, dass der getradet worden ist.
Das ist doch geiler, dass er bei den Raiders ist.
Zu den Raiders, stimmt. Also da hat er auch gute Chancen zu starten, eventuell. Und haben dafür Yannick Ngakoue bekommen. Sie haben halt jetzt Gus Bradley, den kenne ich noch aus Seahawks-Zeiten. Und der braucht, glaube ich, für sein System nach Möglichkeit den Shutdown-Cornerback, à la Richard Sherman damals in Seattle, danach in Jacksonville und dann bei den Raiders. War es überschaubar. Wobei Casey Hayward letztes Jahr bei den Raiders eine gute Saison gespielt hat. Aber ich glaube, so das Defensivsystem mit einem tiefen Safety, damals war es Earl Thomas, dafür brauchst du halt zumindest einen sehr guten Cornerback. Und den, glaube ich, hat er jetzt bekommen mit Gilmore. Passt für beide, würde ich sagen. Also Gilmore kam ja spät zu den Panthers letztes Jahr. Hat, glaube ich, nur 6 Spiele oder so gemacht. Sah da aber sehr gut aus. War der nicht sogar All-Pro?
War verletzt, oder?
Er war verletzt.
Ersatz All-Pro sozusagen.
Genau.
Alternative, oder wie das immer dann heißt.
Der hat auch, glaube ich, öfter gegen Titans gespielt. Also in Carolina. Ich glaube, in Indianapolis wird er schon klassischer Cornerback bleiben. Aber ich finde, das ist eine gute Idee. Und sie haben halt jetzt die letzten Wochen eigentlich ziemlich viel richtig gemacht. Mit Matt Ryan natürlich. Und haben halt auch eine gute D-Line. Also für die Offense haben eine gute D-Line. Mit DeForest Buckner, Quitty Pay. Der war letztes Jahr nicht so gut, wie man dachte, als First-Rounder, aber so gegen Ende war da dann schon vielversprechend, sagen wir es mal so. Und jetzt ist halt die Frage, Offense, Michael Pittman, T.Y. Hilton, Free Agents, Zach Pascal ist nicht mehr da und wenn das schon schlimm ist, dann weißt du, dass da vielleicht noch im Draft was passiert. Könnte ich mir vorstellen.
Ja, und glaubst du, also Gilmore ist da sicherlich auch ein Veteran auf jeden Fall, der auch für den Locker-Room nochmal wichtig sein kann, als erfahrener Spieler, schon mal einen Super Bowl gewonnen.
Ja. Ja, ich glaube,
mit den Colts müssen wir rechnen. Du hast ja gesagt, die Forrest Buckner, dann hast du noch Darius Leonard und ihn, sind auf jeden Fall eine gute Achse in der Defense, würde ich sagen.
Ja, ja. Und den Duckwell halt.
Halt. Den haben sie auch noch dazu jetzt. Also,
ja. Ein Super Bowl gewonnen wäre schön, aber ich glaube, der hat mehr gewonnen.
Wer?
Nee.
Stefan Gilmore hat nur einen? Bei den Patriots?
Oh, bitte, Patriots-Fans, wie viele Super Bowl-Ringe
hat? Ich glaube, er hat nur einen.
Gilmore.
Ich hätte gesagt, zwei.
Das wäre uns jetzt wichtig.
Können wir erstmal einmal weitergehen. Ein anderer Spieler, den du sehr schätzt, jetzt bist du in Fantasy in den ersten drei Spieltagen, Sammy Watkins ist zu den Packers gegangen.
Ja, ich habe heute mal gelesen, dass Aaron Rodgers sich sehr gefreut hat und da auch sehr dafür votiert hat, dass Sammy Watkins verpflichtet wird. Er war jetzt, glaube ich, günstiger, als man denkt. Was ich immer faszinierend finde, der wird halt 29. Was ist das? Ich glaube, 2014, mit Davante Adams übrigens, gedraftet worden. Top 10 Draftpick bei den Bills. Da fand ich ihn immer sensationell mit Tyrod Taylor. Da hatte ich immer nur diese 60-Yard-Bomben. Zweimal pro Spiel, einmal hat es geklappt. Also er hatte eine richtig super Saison, ich glaube 2015 oder so.
Und seitdem, seine zweite Saison war die beste. Mit.
Seitdem hat er auch nie wieder eine ganze Saison spielen können. Daniel, du kennst ihn von den Chiefs. Da finde ich, haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, war da eigentlich der entscheidende Faktor für mich. Weil du hast Travis Kelce, Tyreek Hill.
Playoffs zumindest.
Genau. Ja. Und dann gegen die 49ers im Super Bowl. Also in diesen Playoffs war er dann, glaube ich, schon mitverantwortlich.
Ja, erinnerte mich so ein bisschen, also vom Gefühl her, Spielertyp Danny Amendola. Also am Ende der ganzen Saison nicht wirklich aufgefallen. Das ist
bei
Watkins relativ selten. Und dann plötzlich in den Playoffs ist er dann der da, der plötzlich die ganz großen Dinger irgendwie schafft. Ich erinnere mich an das eine Play im Super Bowl, als er ganz relativ spät den Ball, ich glaube, gegen Sherman bekommen hat und den ausgetanzt hat und entspannt weitergelaufen ist. Also das war schon einfach sehr, sehr entscheidend, was er da gemacht hat. Ihm, glaube ich, gefiel das, fast Receiver Nummer 3 zu sein hinter Kelce, hinter Tyreek Hill. Und in der Rolle hat er sich sehr wohl gefühlt und das tat schon weh, als er gegangen ist. Der will natürlich dann auch am Ende mehr Geld, als diese Rolle in irgendeiner Form wert ist. Die bekommt er jetzt gefühlt auch, aber trotzdem bin ich sehr gespannt, wie der mit Aaron Rodgers spielt. Also der hat am Ende eine große Lücke, die er da ersetzen muss und wo er zeigen muss, dass er ein bisschen mehr kann.
Aber kann das wirklich der Ersatz für Devonta Adams sein?
Nein, ich...
Die müssen ja noch was machen. Also ob sie jetzt im Draft...
Frag mal Packers-Fans, die gehen, glaube ich, zum Großteil nicht davon aus, dass sie einen Receiver in der ersten Runde draften, weil es ist einfach nie passiert. Aber... wenn sie es tun würden und kriegen da eine Granate, was ja nicht auszuschließen ist, dann sieht es auf dem Papier natürlich super aus. Aber ich glaube, der Anspruch in Green Bay ist sowieso immer ein anderes. Hast du Alan Lazar als Nummer 1 und Sammy Watkins. Und
aber ich
da würde jeder sagen, normalerweise, das ist zu wenig. Sammy Watkins könnte klar der Starter sein, könnte aber auch irgendwie den Roster-Cut nicht überleben, weil er halt wieder verletzt ist und irgendwie.
Ja, oder ich meine, in 3 Jahren bei den Chiefs hat er 8 Touchdowns gefangen. Und das Einzige,
aber wo
er gescheint hat, ja, das war einmal in den Playoffs. Also
ja,
da hat er, 14 Catches für 288 Yards und auch einen Touchdown. Aber ist das jetzt das, was Aaron Rodgers, ich meine, natürlich freut er sich, was soll er sagen, das ist richtig scheiße.
Nee, er hat vorher schon dafür
aber
die ausgesprochen.
Kann das jetzt das kann ja nicht die finale Lösung sein, was das angeht, auf Wide Receiver für die Packers.
Ich würde schon sagen, dass Quarterbacks wie Aaron Rodgers ein Spieler wie Sammy Watkins besser machen. Und ich glaube, das ist ein bisschen die Hoffnung, die man da drauf gibt. Man kriegt
Mahomes
die Erfahrung. Mahomes auch. Und Mahomes hat es ja in den Playoffs auch hingekriegt. Aber bei Mahomes hast du so ein bisschen das Problem, also wen kann er denn alles füttern? Also der hat mit Tyreek Hill und Kelce über Jahre hinweg 2 Receiver gehabt, die unglaublich stark sind. Also auch die danach kommen, der Marcus Robinson zum Beispiel bei den Chiefs, hat nie so richtig überzeugen können. Wie viele Bälle kriegt er denn aber eigentlich? Ich glaube, bei den Chiefs, wenn wir jetzt nächste Saison sehen, wo die Bälle von Mahomes hingehen und welche Receiver dann damit deutlich besser aussehen. Hartman wird einer der Receiver sein, die, glaube ich, davon sehr profitieren. Gucken wir, was mit Juju, was mit Marquez Scandling passiert. Also plötzlich ist da ja einfach viel mehr Raum da. Und den hatte Sammy Watkins, glaube ich, in der Art und Weise gar nicht, weil unglaublich viele Plays auf Tyreek Hill gesetzt worden sind. Und wenn der losläuft, und dann musst du als Quarterback entscheiden, sonst wirfst du ihn. Ich glaube, dass eine ähnliche Situation irgendwie auch bei den Packers passieren kann. Wenn er eben jetzt, wo der Platz ist, mehr Raum bekommt, mehr Bälle bekommt, dann wird er am Ende auch gut aussehen.
Hast du Angst gehabt, dass DK Metcalf zu den Packers geht vielleicht?
Das wäre ja völlig sinnlos.
Warum?
Da warte Adams abzugeben und dann für so einen Receiver den teuer zu ertraden.
Teurer als Adams wollte er nicht mehr bleiben.
Ja, okay. Und dann aber, also sie hätten sicherlich mehr an Draftpicks abgeben müssen für Metcalf, als sie für Adams bekommen haben. Metcalf ist ein paar Jahre jünger, aber den Vertrag muss er trotzdem verlängern. Das ist ja genau das Problem. Und es hieß ja heute, wenn wir schon bei den Receiver sind, Deebo Samuel, A.J. Brown und Terry McLaurin haben schon andeuten lassen, dass sie nicht an den Off-Season-Activities teilnehmen. Und Metcalf aber angeblich schon, was dann am Ende dabei rauskommt. Aber das wird lustig, glaube ich.
Also Metcalf wirkt ja sehr, als würde er trotzdem in Seattle bleiben wollen. Das natürlich trotzdem,
wir wissen es nicht, aber es so sieht so aus, ja.
Die Situation, überlegen, 5-Years-Option zu nehmen. Was macht man denn eigentlich? Wie läuft es denn da weiter? Kriegt er einen richtig teuren Vertrag? Also die Fragen stehen da ja da im Raum bei Metcalf, genauso wie bei den anderen. Und da ist natürlich so ein bisschen die entscheidende Frage, was bieten Teams ihm? Und was können die Seahawks bieten? Dass er da jetzt in den nächsten 2 Jahren wahrscheinlich nicht um den Titel mitspielen wird, das ist ja sehr, sehr offensichtlich.
Das ist klar, aber ich weiß nicht, ob das dann immer das Entscheidende ist. Ich glaube, für Metcalf ist er auch wichtig, hat er auch schon gesagt, er muss jetzt einen Step nach vorne machen. Er muss jetzt Führungsspieler sein, Wilson ist nicht mehr da. Natürlich kann ihm die Quarterback-Situation nicht gefallen, vermutlich so wie sie jetzt aussieht. Vielleicht ist Drew Locke besser, als wir denken. Man weiß es nicht. Vielleicht holen sie noch so einen
Colin
anderen. Definitiv nicht. Der wäre schon da, wenn er kommen würde. Aber ich glaube, dass Metcalf jetzt schon, sonst würde er nicht rausgehen in die Öffentlichkeit und sagen, ich muss Führungsspieler werden. Und als diese Trade-Gerüchte kamen, Chiefs und so weiter, da hat er ja selbst getwittert. Die Source bin aber nicht ich, auf die sich die bezieht, oder? Irgendwie.
Good to know.
Oder ja. Sowas, ja.
Aber, weil du hast die anderen 3 Receiver angesprochen, glaubst du denn, dass, also, oder wie findet ihr das? Findet ihr das in Ordnung, oder findet ihr das nicht cool? Also, wie seht ihr so einen Spieler, der jetzt in dem Jahr ist? Was sind sie? Drittes Jahr? Drittes?
2018er Draft, oder?
Vor dem 4. Jahr, glaube ich, musst du die
Option ziehen. Genau, müsstest du die Option ziehen. Obwohl, Deebo Samuel, sind die 3 First-Round-Picks gewesen?
Nee.
Deswegen haben die keine 5-Year-Option.
McLaurin ist drittes Jahr und die anderen beiden Second-Rounder. A.J. Brown und Deebo Samuel.
Okay, aber dann haben sie keine 5-Year-Option.
Metcalf auch Second-Rounder.
Die würden ins letzte Jahr gehen, genau.
Genau, aber also...
Wie finden wir das? Ich glaube, dass es am Ende eine Entwicklung der NFL ist, dass dieses Machtverhältnis sich eben ändert. Und das wird einfach jedes Jahr wieder neu ausverhandelt und wird jedes Mal neu getestet. Und ich glaube, dass es ganz spannend ist zu sehen, in welche Richtung das tendiert. Und Deebo hat ja ganz klar gesagt, dass er sehr hohe Ansprüche an das hat, was er da bekommen möchte. Dass er sich als eine Top-Receiver sieht, nicht nur Receiver, fast schon insgesamt Waffe in der Offensive, allem, was er machen kann. Und dass er natürlich dafür eben auch ordentlich bezahlt werden möchte. Ich glaube, das ist so ein Verstärken der Forderung. Und das ist ein Austesten der Machtverhältnisse in der NFL, die sehr stark Richtung Spieler gehen. Bei den Quarterbacks ist es schon gekippt. Bei allen anderen Spielern ist es immer noch auf der Kippe. Wir haben den Le'Veon Bell-Fall immer noch im Kopf, wo es beim Running Back dann nicht geklappt hat. Der musste aussetzen und hat damit seine Karriere mehr oder weniger gegen die Wand gefahren. Und wir sehen jetzt einfach bei den Receivern auch, die probieren aus, wo sie hinkommen, was sie machen können. Und ich glaube, das ist Teil dessen. Finde ich das gut? Ich weiß nicht, ob ich es nicht verständlich finde. Also ich habe Verständnis dafür.
Klar, es ist verständlich. Also wenn du als Rookie nicht viel verdienst, und aber so viel leistest und weißt, es kann schnell zu Ende sein und du willst die Kohle sicher haben, macht das natürlich Sinn. Und es ist, glaube ich, auch nochmal ein Unterschied, wenn das jemand macht, der auf dem Rookie-Deal ist, als es jemand macht, der meinetwegen in seinem zweiten Deal ist. Weil den hast du selbst unterschrieben. Wenn du als Rookie irgendwo hinkommst, kommst du halt dahin, dich hat jemand gedraftet. Natürlich könntest du dich da schon auf die Hinterbeine stellen, machst du aber natürlich, kommt sehr selten vor, machst du nicht.
Ja.
Hast dann deinen Deal.
Außer du heißt Manning.
Ja, gut, aber ist schon lange her. Ja. Machst deinen Deal und dann ist das halt so. Und dann kannst du nichts dran machen. Bei deinem zweiten Deal verhandelst du selber und wenn du dann da selber einen Vertrag unterschreibst, wo du alles selbst entscheidest, mehr oder weniger, und dann nach ein paar Jahren irgendwie mehr zu fordern, ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Also bei den Rookies oder denen, die mal Rookies waren und die jetzt für ihren zweiten Vertrag kämpfen, kann ich es schon irgendwie verstehen.
Gut, kurzer Überblick. Dann schließen wir das Thema, glaube ich, ab. Die Nummer 1 am Rhein sind wir. Europapokal.
Die Nummer 1. Da können wir ganz kurz Moment, wir ich will nur auf die Nummer 1 vom Rhein, bitte.
Ja, auf Fortuna Düsseldorf.
Auf Cem Akers, ne?
Auf Cem Akers, korrekt. Prost. Bin ich sehr für.
Liebe Grüße von unseren Freunden von König Pilsener.
Cameron Newton, I don't know, Cem Akers it is. So, also die Nummer 1 am Rhein ist der erste FC Kleve, schreibt jemand. Stefan Gilmer hat einen Ring, das ist also die Bestätigung. Willkommen zur Fußballerei. Nein, das ist nur das Oberteil. Wir sind schon lang. Thema ist abgehakt. Es war nur das Intro.
Ich glaube, mit dem Spruch kriegst du Fußball-Merchandise-Verbot, wenn du visuell in der
Ballerei bist. Einmal muss ich es machen, dann wird es eh wieder dunkel.
Ist das wirklich so schlimm? Wir können auch die Bibi und Tina-Reihe machen, denn das findet heute nebenan in der Buggy-Cut.
Das ist Bibi und Tina auf Amadeus und Sabrina.
Du hast sie nicht getraut zu singen.
Nee, aber Daddy ist auch ein musikalischer Typ.
Also. Freunde sind... Das ist, wenn man eine Tochter hat.
Ja, nachdem wir gestern, letzte Woche war Chris Norman hier, heute Bibi und Tina. Wieso sind deine Kinder...
Nee, Chris Norman, war das jetzt Lady in Red, oder?
Nein, das ist Midnight Lady.
Midnight Lady, love takes time. Ja, stimmt.
Guck mal, er kennt sich aus.
Ja, hier, das war immer Wetten, das. Chris Berg, ja. Chris Norman und...
Könntest du auch Happy Birthday an...
Wer hat Geburtstag?
Du, Bill Belichick hatte Geburtstag. Ist 70 geworden.
Marmelade im Schuh.
Der olle Bill.
Aprikose in der Hose.
Sieht man ihm gar nicht an.
Er hat ja vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten mal gesagt, dass er sich nicht vorstellen könnte, wie andere Coaches bis 70 zu trainieren. Jetzt ist er 70. Man hat nicht das Gefühl, dass er aufhören würde. Er ist gerade voll dabei, einen Rebuild bei den Patriots weiter umzusetzen. Josh McDaniels ist gegangen, obwohl er wahrscheinlich gesehen hat, er hat keine Chance in den nächsten Jahren.
Der kommt wieder zurück dann.
Sehr wahrscheinlich.
In 3 Monaten oder so.
Aber neun. Was ich ganz spannend finde, war dann ein bisschen die Frage, die ich auf Twitter auch gelesen habe. Was heißt das eigentlich? Wo soll es eigentlich hingehen? Mein Gefühl ist, er will noch, ich glaube, 38 Siege holen, um Don Shula bei den regulären Season Games, der winningest Coach der NFL zu werden. Glaubt ihr, so lange macht er?
Ja, Siege.
Siege,
ja, boah, ja, noch. Das sind ja dann noch mal 3 Jahre mindestens gefühlt.
Und dann muss es aber schon sehr gut laufen, ja.
Und das musst du schon, da musst du schon ein gutes Team haben.
R4.
Fast sogar R4, ja. Kommt ihr vielleicht wird die Saison ja noch für ihn noch ein Spiel mehr, dass man noch ein paar mehr Siege holen kann.
Zählen da Playoffs, sie gewinnt?
Nee, ich glaube nicht.
Also nee, es gibt eine zweite, wo es mit Playoff-Siegen geht, da ist er nicht dran, weil er hat die meisten Playoff-Siege aller Coaches, von daher ist er, er hat 12 Siege mehr. Ich glaube, er braucht 38 Siege im Regular Season, er braucht 26 Siege, um mit dem Playoff gleichzuziehen, aber er ist überall aktuell noch Dritter.
Traue ich es ihm zu? Keine Ahnung, weiß ich nicht. I don't know. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt läuft ohne Josh McDaniels. Das ist für mich die größte Frage. Weil das war immer unterschätzt. Meines Erachtens war immer die Belichick-Offense. Belichick kommt ja aus der Defense, sowieso schon früher als Coordinator bei den Giants und so weiter. Apropos, einer hat noch geschrieben, die Symbiose der Erfolglosigkeit, Köln und Giants. Ja. Aber ich grüße Jan Weidreich. Ja. Quarterback der Cologne Centurion. Ja, genau.
Nico Backspin. Also Giants-Fans gibt es auch viele.
Nico Backspin müsste ja ein Bremen-Oberteil anhaben. So weit geht's dann doch nicht.
Die sind gerade ganz okay.
Jan Weidreich, FC und Giants. Die Kombination.
Nein, die Bremer sind... Ja, okay, lassen wir die Fußballerei. nein, aber ich kann mir schon vorstellen... Also Bill Belichick, wann wird er das gesagt haben? Mit 40, dass er nicht bis 70 coachen will vielleicht oder sowas?
Ich glaube 50 so, aber das ist schon ein paar Jahre her, ja.
Also... Wenn man dann selber 70 ist und merkt, es geht ja noch einiges und als er 50 war und sich einen 70-Jährigen angeguckt hat, war der wahrscheinlich auch noch, sah das noch anders aus, als wie er sich jetzt fühlt und so. Also ich glaube, bei dem kann ich mir vorstellen, dass der macht das so wie Tom Brady und der Coach, bis er 80 ist oder so.
Not Your Sale sagt, solange ihn die Patriots lassen. Ich glaube, das ist überhaupt kein Thema. Ich glaube, Kraft lässt den so lange Coach sein, wie er Coach sein möchte.
Die Frage, wie alt ist Kraft? Der ist doch schon 80, oder nicht?
Das reicht nicht, glaube ich. Aber er ist noch nicht alt genug, um sich mal massieren zu lassen. So.
Es war so klar, dass die Kombination kam. Man war sicher.
Mit Happy Ending, zumindest.
Aber jetzt, das will ich jetzt wissen, wie er
ist. Nein, bitte nicht.
80 ist
ja,
der.
Ja, doch, hast recht.
10 Jahre Unterschied.
Dann sieht er, hat er sich nicht so.
Ja, aber 80 und 70.
Top.
Top Duo.
Da geht und das Leben.
Jungen Quarterback, ich meine.
Kuhn.
Zu dem kommen wir nachher noch.
Kennst du Cocoon?
Wollen wir noch?
Cocoon, ja. Was?
Was, wie?
Cocoon? Du kennst nicht Cocoon.
Was ist denn Cocoon?
Du bist doch
Was ist das denn? Oh Gott, schimpf mich doch.
Nee, das musst du selber rausfinden. Ja, okay,
Daniel, könntest du noch kurz was über den Auftakt der USFL sagen? Weil du hast dich damit...
Ich habe mich damit auch auseinandergesetzt.
Cocoon her in Hamburg gibt es einen Friseur.
Nein, also die USFL war ganz spannend. Neue Liga, so ein bisschen gefühlt die nächste Farmliga der NFL, nachdem die XFL ja abgebrochen worden ist, gar nicht stattgefunden hat durch Corona. Die kommt auch in den nächsten Jahren wieder. Die USFL gab es schon mal in den 80er Jahren, war da ganz, ganz erfolgreich. 3 Jahre lang haben fast 25.000 Leute im Durchschnitt ins Stadion geholt. die lief schon mal, hatte auch so ein etwas bekanntere NFL-Spieler, spätere NFL-Spieler, Steve Young, hat in der USFL Football spielen vielleicht nicht gelernt, aber sich sein erstes Geld verdient. Und die sind jetzt zurück, haben gestartet am Samstagabend. Es war relativ lange unklar, ob sie denn in Deutschland überhaupt empfangen werden können. ESPN hat die Rechte bekommen und der internationale ESPN-Player kennen relativ viele von euch, weil sie einfach da auch College-Spiele gucken können. Im Prinzip ist das ganze College-Programm, die ganz großen Big Five-Conferences laufen alle über den ESPN-Player. Kostet ein paar Euro, wenn man es pro Monat machen möchte. Man kriegt aber 7 Tage kostenfrei erstmal. Also einmal reingucken in die USFL ist kostenlos. Heute Abend, also wir sind am Montagabend, Nacht von Montag auf Dienstag, wird es das letzte Spiel des ersten Spieltags geben. Die ersten 3 Spiele sind losgelegt und die fangen schon sehr, sehr stark an, darauf zu gucken, dass sie NFL und Football innovativer machen wollen. Und sie werden die Liga so ein bisschen pushen. Die haben kleine Drohnen im Einsatz.
Oh.
Die immer rumfliegen. Die eben rumfliegen. Ja, also eine Sache, sie haben relativ viele neue Regeln. Also es gibt die Möglichkeit, nicht nur eine Two-Point-Conversion, sondern eine Three-Point-Conversion zu machen. Ich warte auf die erste Overtime, auf die freue ich mich sehr, weil das wird ein Shootout sein, so vergleichbar wie im Fußball, im Elfmeterschießen, an der 2-Yard-Linie, so also wie so eine Two-Point-Conversion. Und davon darf jedes Team 3 machen. Wer mehr schafft, wer mehr in die Endzone kommt, gewinnt. Finde ich sensationell.
Die stehen dann auch gegen anderen, also ne, auf beiden Seiten haben die sich dann aufgestellt. Und dann ist immer die eine, ist die das Offense.
Weiß ich gar nicht.
Aber, so meine ich, okay. Habe ich es gelesen. Das ist dann auch wirklich so, nicht, dass dann alle runter und wieder alle rauf, sondern die stehen da, die Offense und die Defense und da die Offense und die Defense und dann machen die einen und dann müssen die anderen.
Ich warte einfach darauf, dass ein Spiel da in die Verlängerung geht. Das müssen sie machen. Das ist für mich, also als ich das gehört habe, habe ich gedacht, scheiß drauf mit all den neuen Verlängerungsregeln, die es jetzt in der NFL gibt. Das möchte ich haben. Das ist richtig, richtig spannend. Ihr seht euch einen Super Bowl, der im Shootout im 2-Yard-Touchdown-Duell entschieden wird. Darauf würde ich mich sehr freuen. Das ist, glaube ich, also von der Theorie gucken, wie es in der Praxis aussieht, aber in der Theorie ist für mich das die ideale super, Verlängerung. Ja. Da haben wir ein paar andere Regeln, also auch der Kick, es muss.
Darf ich eine kurze Frage? Kann mal jemand reinschreiben, ob irgendjemand da draußen, die sich ein USFL-Spiel angeguckt hat und
wo wie er es fand.
Wie er es fand und wo vielleicht. Nur mal.
Genau, finde ich total spannend. Auf Twitter gab es die ersten Reaktionen, das waren eigentlich alle relativ positiv. Es ging gut los am Sonntagnacht und war ein spannendes Spiel. Der erste Drive direkt irgendwie so ein 30, 40 Yard Pass, der angekommen ist.
Jetzt. Randy Satterfield
heißt Satterfield, ja.
Randy Satterfield. Und Osiris Mitchell hat danach einen One-Hand-Touchdown gefangen, der war auch ziemlich spektakulär. Und 28, 24 dann, glaube ich, ne?
Genau, also am Ende haben die Stallions gegen die Generals gewonnen. Es wird alle
das Heimteam, die Birmingham Stallions aus Alabama, das Heimteam.
Ganz genau. Was ich ganz merkwürdig fand, die Abkürzung für Birmingham ist Beham. Sah irgendwie merkwürdig aus, aber okay. Wird von Fox und von NBC übertragen. Das heißt, man hat genau die gleichen Heads-Up-Displays, die man auch normal in der NFL hat. Das ist wirklich schön. Wirklich
für die kleinen Kommentatoren auch.
Also Play-by-Play zumindest. Genau. Gestern Abend ging dann, also jeden Sonntag gehen die Spiele früher los. Gibt es 2 Spiele am Sonntagabend. Normalerweise, es gibt auch ein Monday-Night-Game. Das haben wir heute Nacht. Also wer jetzt mal reinschalten möchte, ab 1 Uhr gibt es auf ESPN Player wieder die Möglichkeit, kostenlos für 7 Tage eben reinzuschalten. Und ich finde, es war ein guter Anfang, es hat Spaß gebracht. Es gibt ja noch ein paar andere Ligen, diese Fan-Controlled Football League, die läuft jedes Jahr. Die sieht irgendwie aus wie sowas wie Laser, irgendwas zwischen Laser-Tag und Football. Ja. Fühlt sich aber einfach nicht geil an. Es wird auch jedem Spieltag, wie es richtig verstanden, die Spieler neu gemischt und verteilt. Genau. Irgendwie, also es ist mir viel zu chaotisch, es fühlt sich nicht nach Football
an. Es ist halt Arena-Football, aber irgendwie noch schlimmer.
Genau. noch mehr Zeugs drumherum. Ja. Von daher, es fühlt sich nach Football an. Ich fand die Übertragungswege, also auch der Beispiel, sie spielen ja nur in einem Stadion in Birmingham.
Ich glaube, in zwei Stadien
in Birmingham, das Finale findet dann statt in Canton, Ohio, in dem Hall of Fame Stadion. Was spannend ist, sie hatten in jedem der Stadien 55 Kameras. Da kannst du mir dazu sagen, ich weiß nicht, wie viele Kameras bei einem Fußballspiel im Einsatz sind, aber im normalen Spiel der NFL sind so 25 bis 30 Kameras im Einsatz. Dann 55 Kameras, wo ich mir überlege, was wollen sie mit diesen ganzen Kameras? Flo, was kann man dann mehr zeigen?
Nee, was ich gesehen habe, was ich halt auch, also spektakulär fand ich die Drohne auf jeden Fall. Ich habe gleich schon mit einem Kollegen von mir, habe ich schon geschrieben, der ist...
Können wir das in der Bundesliga machen?
Der ist Spider-Cam-Operator. Also der fliegt diese Kameras, die im Stadion, wenn ihr Fußball guckt, auch immer mehr.
Auf diesem Band oben sozusagen.
Die
oben,
ja, die hat, hängt an so wie eine, quasi deswegen Spider-Cam, an 4 Seilen, Winden sozusagen und kann überall auf dem Platz hinfliegen oder über den Platz. Und da haben sie es halt ja mit der Drohne gemacht jetzt. Ist natürlich nochmal spektakulärer, weil die dann auch unten zwischen den Spielern durchgeflogen ist. Du hast nicht die... Also
ein Fumble gestern war die so direkt dran. Du hast das Gefühl gehabt, du bist mittendrin. Also war schon sehr spektakulär.
Dann gibt's Einen Spieler auch mit Helmkameras gibt es auch wieder. Gab es ja auch schon mal in der NFL, dass sie das probiert haben, aber damals war die Technik noch nicht so richtig so weit, dass das wirklich geil aussah. Aber es sieht jetzt auch mittlerweile ganz geil aus. Also von deswegen, wie du gesagt hast am Anfang, ich glaube, es geht dabei auch technische Innovationen, die werden sicherlich auch viel mehr zulassen. Die NFL
kooperiert mit der USFL und ist da in der Rücksprache, was zu testen. Zu
genau, lässt sich gucken halt, was funktioniert da, was können wir vielleicht übernehmen. Ich bin gespannt. Mal gucken, wenn irgendein erste Drohnenpilot aus Versehen mal gegen den Helm von einem Spieler fliegt, wenn er da unten so durchfliegt oder der Spieler...
Ja, das gab es doch beim Skifahren, Marcel Hirscher oder so. Da gab es das Problem mal.
Genau, der stimmt bei Olympia, ne?
Wir haben das ja beim Fußball erlebt, dass der Fallschirmspringer von Greenpeace war, das da hängen geblieben ist.
In München war das,
ja. In München. Aber was ich ein bisschen nervig fand, das muss ich ehrlicherweise sagen, die haben ja auch die Audiospuren live mit dabei. Genau. Das heißt, du kannst die Kamera nicht nur den Schiedsrichter hören und manche Spieler hören, du kannst auch den Funk zwischen Quarterback und Trainer hören. Mhm. Ich finde, das ist wirklich wild eingeblendet. Man hat immer den Kommentator und im Hintergrund noch so Stimmen, die man hört, wo man sagt, wo kommen die jetzt her? Und was man auch die ganze Zeit hört, weil diese Mikrofone ab sind, ist das Surren der Drohnen. Du hast die ganze Zeit so ein Drohnensurren in dem Dings. Das müssen sie rauskriegen. Also ich weiß, die surren einfach die Drohnen, aber der Ton, der war am Anfang nicht so aufgefallen. Gestern am Sonntagabend bei den Spielen war wirklich durchgängig dieser Drohnenton im Hintergrund. Das fand ich extrem nervig.
Vielleicht aber auch, weil nicht genug Fans da waren, dass es
das laut wurde im Stadion. Genau. Kommen wir zum Negativen. Das klingt alles viel zu positiv. Das Problem ist, wenn ich schon ich spiele in einer Stadt, Birmingham, Alabama, da spiele ich dann in zwei Stadien, ich glaube sogar Playoffs dann komplett in Canton oder vielleicht das Finale. So, das ist ja okay. Wieso? Dann müsste ich aber die Birmingham Teams, 8 Stück, und gibt allen anderen Namen, weil was macht ja keinen Sinn, die New Jersey Generals, wie soll da eine Fanbase entstehen? So, die fahren natürlich nicht nach Alabama und supporten ihr Team. Also diese Fankultur ist schon mal völlig ausgeschaltet. Dann haben sie natürlich Pech gehabt, dass schlechtes Wetter war, also mit Wolkenbruch und ein Spiel ist ausgefallen, eins wurde verzögert, gab es ein Delay. Das war alles furchtbar. Dann hast du Spieler wie Paxton Lynch, du hast einen Coach wie Jeff Fischer. Das ist ja lustig, aber es ist natürlich furchtbar anzuschauen. Paxton Lynch kommt aufs Feld und sagt, ich höre nichts. Das war seine erste Aktion. Dann hast du Jeff Fischer, da wird dann die Halbzeitpause übertragen, was er seinen Jungs sagt, mit dem Kepfer kehrt rum.
Ja, war cool.
Sehr lustig, sehr unterhaltsam, aber es ist halt irgendwie schwierig, weil was bei der XFL das Geile war, da fand ich ja dieses Stadion, was haben wir vorher gesagt, die DC Defenders in Washington, die haben ein wirklich geiles, kleines Stadion gehabt. Ich glaube, die Houston Renegades oder wie die hießen, hatten auch so ein schönes Stadion.
Die waren so Major League Soccer Stadion.
Ja, irgendwie also
sowas.
Ja,
genau. Die deutlich kleiner sind in den USA, so 20, 25, 30.000 sind die
also normalerweise groß. Also perfekt für so eine Liga.
Ganz
genau. Weil dann hattest du bei den Washington DC, glaube ich, 17.000 oder sowas und da sieht ein Stadion dann schon einigermaßen voll aus. Du hattest gestern und vorgestern, das war eine Katastrophe, weil natürlich das Stadion komplett leer war, gefühlt. Und es auch kein besonders schönes Stadion ist. Also das hatten wir bei dieser AAF, da gab es, glaube ich, diese, wie sind die?
St. Louis Battlehawks.
St. Louis Battlehawks oder so. Ja, genau. Und die hatten auch so ein furchtbar hässliches Stadion, dann 5.000 Zuschauer da reingesteckt und dann sieht das einfach kacke aus. Und dann nützt mir halt die Drohnencam auch nichts und die Helmkamera. Also das ist für mich deshalb schon eine Totgeburt, weil du sowas halt hast. Natürlich lustig, Jason Garrett war TV-Experte und hat Todd Haley, der anscheinend auch irgendeine Funktion hat, hat ihn gefragt, wie man bei dem Team eine gute Chemie herstellt. Das fand ich auch sehr ironisch eigentlich. Vielleicht was Absicht. Aber okay, Jeff Fisher nimmt Todd Haley, interviewt von Jason Garrett, das ist natürlich...
Ja, aber auch, also auch die Namen.
Also, the Ages.
Wenn man die Pittsburgh-Maulwürfe, also ich meine, wie kann das
die denn... Die finde ich aber am besten.
Ja, aber wie kann das denn, das ist doch kein Football-Name, die Maulwürfe.
Ja. Und die, gut, dass du sagst, die haben den Spieler, das Kamera, weil das haben sie sogar selbst veröffentlicht, weil jeder Klick ist ein guter Klick. Anscheinend haben sie irgendwie gezeigt, wie ein Spieler, ich glaube ein Running Back von diesen Maulwürfen, vor der Saison gecuttet worden ist, weil, das war dann die Begründung, weil er in dem Teamhotel wurde dann Pizza bestellt, also Pizza Service, und es gab Chicken Salad. Und er hat dann gesagt, er mag kein Chicken Salad, ob er einen Slice Pizza haben kann. Und das war dann, so wurde es begründet, da war er dann disziplinlos und ist deswegen rausgeflogen.
Dafür ist Marjorie London, der letztjährige...
Das ist wieder was Positives.
Der jetztjährige MVP der European League of Football ist durch diesen Cut, ist der überhaupt in die Liga gekommen.
Genau. Und da hat wahrscheinlich der Jan Weinreich dort hat gesagt, komm, findet irgendeinen Grund, dass er keine Pizza, kein Chicken Salad mag und schmeißt ihn raus, damit Marjorie London da eine Chance kriegt. Ja, finde ich auch gut.
Und dass es Panthers gibt. Noch ein Footballteam, verstehe.
Die Michigan Panthers.
Ja, ich bin gecoacht von Sheffield. Ich finde ja eher spannend, dass die Gamblers gibt.
Das ist auch nochmal, aber.
Dieses ganze Wettthema ist ja schwierig, aber dass es dann ein Team gibt, was die Gamblers, das heißt, ich die ganze Zeit, als die Gambler gesagt haben, ich musste immer dann sagen, nee, die meine ich, dass der irgendwie wetten möchte oder so, sondern.
So heißt das Team. Houston Gambler.
Pokerface halt, aber so anders. Weißt du, nur so bildlich gesprochen.
Aber wie du schon sagst, dann auch noch Städtenamen oder damit zu verbinden. Wenn die niemals in dieser Stadt spielen.
Und was ist das Optimum, das ein Spieler erreichen kann? Also nehmen wir mal die XFL, da hatten wir PJ Walker, den fand ich Weltklasse bei den Houston Renegades. Und der ist dann Backup von Sam Darnold geworden bei den Panthers, weil er wiederum Matt Rhule kennt, glaube ich, aus Temple. Da haben die zusammengearbeitet, als der auf dem College Head Coach war. Und ja, ist halt dann Backup bei den Panthers geworden. Hatte wirklich Chancen, hat sie dann nicht wirklich genutzt, aber ich glaube, das ist so das Optimum. Und ich glaube, die Ernest Johnson von den Cleveland Browns, der ja letztes Jahr teilweise wirklich herausragend auch für Fantasy Football war, als Chubb und Hunt beide verletzt waren und die Ernest Johnson war, glaube ich, in der AAF vor 3 Jahren.
Genau, die andere Liga, also die Canadian Football League, das ist noch die, was ich spannend finde, Jordan Tamu, der wahrscheinlich größte Star der Liga, war davor MVP in der XFL. Der spielt jetzt gerade so diese Nebenligen ab, damit er für, also.
Ach, das war der von den Battlehawks. Das war
der Quarterback von den.
Als Taylor Heinicke der Backup war, das haben wir letztes Mal schon besprochen. Genau. Flo, im Lockerroom, da war Jordan Tamu schon Thema. Aber ich glaube, wir sollten die USFL hiermit abschließen.
Hat irgendjemand geschrieben, dass er das irgendwo gesehen hat?
Nee, es wurde eher gemeckert, dass einmal die USFL in den 80er Jahren nur 5 finanziell erfolgreiche Teams hatten. Das stimmt definitiv. Und dass Donald Trump mitmischt. Ich glaube, der hat noch in den 80ern mitgemischt. Ich glaube, der ist jetzt nicht mehr beteiligt, wenn ich mich nicht völlig irre. Aber das, man weiß es ja nie. Aber das war ganz spannend. Arno Dübel möchte gerne zum Thema der Sendung kommen.
Und Mensch, wenn das so weitergeht, hören wir noch morgen beim Frühstück Daddy über die Ludwigsburg Bulldogs reden. Ja, ich grüße die Neumarkt Wolves an dieser Stelle aber in der Oberpfalz.
Wer erwartet, dass eine Sendung mit Daddy und Mia kurz wird? Also, es tut mir leid.
Ja, wir müssen jetzt schauen, wenn wir über die Spieler, weil da haben wir auch einige uns vorgenommen. Übrigens sind keine, nicht zwingend Breakout-Kandidaten.
Wir wollen noch nicht über die Breakouts reden.
Nein,
aber kleines anderes Thema.
Ja.
Wir wollen einmal, und wir machen es heute kurz, versprochen, Arno, wollen wir über Emma sprechen.
Lodi schläft schon, aber es passt ja.
Genau. Das Schöne ist, wir haben in den letzten Sendungen schon drüber gesprochen. Wir kooperieren gerade mit Emma. Wir haben die Möglichkeit, Produkte zu testen. Ich habe eine Matratze getestet. Ich habe eine Gewichtsdecke getestet. Du hast, glaube ich, auch eine Matratze, wenn ich jetzt richtig im Kopf habe.
Nee, ich habe den Topper.
Den Topper getestet. Und wir haben wirklich dann deutlich tiefer noch in die Schlafberatung reingegangen. Wir haben darüber geredet, über ganz viele Sachen. Wir wollen heute eigentlich wirklich nur einen ganz kleinen Reminder machen. Wir haben ein Code, der jetzt hier unten eingeblendet ist, der heißt Footballerei Sleep. Ihr könnt auf www.emma-matratze.de und dann gebt ihr direkt diesen Code ein, Footballerei Sleep. Also wirklich direkt nach dem Slash und dann wird er direkt angewendet. Ihr könnt direkt gucken. Ich glaube, dass aktuell noch die Osterrabatte auf der Seite online sind. Das heißt, man kann insgesamt da schon roundabout 20% sparen. Dann noch 5% von uns. Nutzt das bitte heute. Guckt mal drauf, wenn ihr irgendwas braucht. Vom Bett über eine Matratze, über einen Kopfkissen oder eben auch so eine Gewichtsdecke. Guckt mal, was auf der Seite da ist. Es gibt wirklich sehr viele Möglichkeiten. Ich muss ehrlicherweise zugeben, ich spiele gerade noch mit dem Gedanken, heute noch ein Bett zu bestellen, weil das eben dann auch wirklich günstig ist. Haben auch nur den Code, den ihr habt.
Ganze Betten haben wir auch.
Die haben ganze Betten, die haben so ein Bett gestellt. Die sind ganz stylisch, sind so sehr minimalistisch. Nur ein Metallgerüst, ohne groß irgendwas dran. Die haben aber auch andere Betten. Und du kriegst jetzt also 25%, ein Viertel des Preises runter. Finde ich echt geil. Und kann ich euch nur empfehlen, guckt euch das gerne an. Also nochmal auf emma-matratze.de und dann gebt ihr den Code ein. Wir haben unterschiedliche Codes, also nicht irritiert sein, geht eher so ein bisschen um das zu erinnern. Aber für heute, soweit ich weiß, ist Footballerei Sleep. Den einmal einsetzen. Tessa, ich habe gesehen, dass du noch einen anderen Code reingesetzt hast. Am Ende ist es völlig egal. Nutzt den Code, der funktioniert mit Footballerei drin. Probiert das mal aus. Mehr Rabatt, glaube ich, werdet ihr bei Emma nicht bekommen, als es aktuell in dieser Kombination dieser zwei Aktionen da ist. Auf jeden Fall Spaß. Und wir reden nochmal drüber, was uns das Programm geholfen hat in den nächsten Wochen.
Genau. Irgendwann im Mai haben wir, wenn wir sozusagen unseren Abschluss gefunden haben,
wenn der Winterschlaf vorbei ist.
Nee, wenn wir alle, wenn wir Bescheid wissen, wenn unsere Daten ausgewertet wurden, Unsere Schlafdaten wird ja auch bei jedem von uns gemacht.
Ganz genau.
Dann werden wir darüber nochmal berichten und auf jeden Fall.
Ja, ich habe heute auch noch, wenn wir ganz spannend, bevor wir gleich zum Football kommen, ich habe heute, das liegt hier vorne, kannst du mal zeigen, hier vor dir nochmal das Kopfband für dich mitgenommen. Das gebe ich jetzt weiter, das kannst du nochmal testen. Da werden die Hirnströme gemessen. Und da werden wir noch auf tiefer reingehen und gucken, wie deine Hirnströme nachts
sind. Ich weiß nicht, ob das bei Flo so spannend.
Möchtest du das?
Gute Idee.
Du hast Angst, hält die davor? Hirnströme? Nein, das ist ganz, was ganz Normales. Hirnströme ist wichtig. Und schlafen, ey, schlafen ist das Wichtigste.
REM.
Alles,
ich sag nur REM.
REM-Phase zu kommen, ist super.
Ja, schlafen genau. Ist
dann lass uns das jetzt Wichtigste, aber mit Football weitermachen. Wir wollen heute über die Breakout-Kandidaten sprechen, wir wollen über die Rookies sprechen.
Nicht nur.
Genau, aber das ist der Fokus zu sagen, wie werden sich die Rookies, die im letzten Jahr schon gut waren, nicht so gut waren, wir haben uns jeder welche ausgesucht, wie werden die sich entwickeln? Und natürlich ist ein bisschen die Suche für uns als Fantasy-Geeks, ist ein bisschen die Frage, welche Fantasy-Kandidaten könnten im nächsten Jahr viel besser spielen, als sie jetzt gespielt haben. Das ist zumindest mein Wunsch immer, wenn ich solche Sendungen höre. Und daher auch aus Fantasy-Sicht kann man heute, glaube ich, ganz gut zuhören insgesamt, ganz spannend zu hören, was da ist. Flo, wir fangen mal mit dir an.
Was mit ist mir?
Dein erster Kandidat?
Ja, ich habe das alles, ich habe es ein bisschen anders verstanden, als es darum geht.
Wie hast du es denn verstanden?
Wer in Fantasy jetzt nächstes Jahr nochmal abliefert.
Zusatz.
Ah, okay, alles klar.
Und es muss, die Frage ist, natürlich hast du spekulierst in der Offseason immer, okay, was muss optimal laufen, dass Spieler XY, der letztes Jahr, wir reden hauptsächlich natürlich über First Rounder aus dem Draft 2021, aber darüber hinaus haben wir auch noch ein paar Spieler, die später gezogen worden sind, aber wir sprechen über, was muss alles perfekt laufen, dass der Spieler einen Riesensprung macht, der eventuell im letzten Jahr eben schwer oder minder schwer enttäuscht hat. Und da hast du, glaube ich, einen ganz guten Kandidaten, oder? Zum Start.
Der enttäuscht hat.
Ein bisschen.
Wir jetzt von können wir einen Namen sagen?
Ich wollte mit einer G. Harris anfangen. Der hat doch nicht der
ja,
hat
okay. enttäuscht.
Deswegen meine ich jetzt ja. gerade. Deswegen, ich habe das so verstanden, dass jeder sucht sich einen oder ein paar First-Round-Picks raus und man guckt mal, keine Ahnung, ob die jetzt schlecht waren oder gut. Also sie könnten auch gut gewesen sein. So habe ich es verstanden. Ja. Es ging jetzt nicht darum, dass sie nur schlecht waren, oder?
Aber schön, dass wir erstmal 10 Minuten brauchen, um.
Ja, aber so läuft das. Es ist Ostern, Leute. Also ich meine, eigentlich ist Feiertag.
Ja. Also was gibt's denn zu Najee Harris, außer dass er 8000 Mal den Ball berührt hat?
Genau. Und für mich ist die Frage bei Najee Harris, der keine Ahnung, Rush-Yard-mäßig an 8. Stelle war, der drittmeisten Catches hatte als Running Back hinter Eckler und Cordarrelle Patterson combined, keine Ahnung, 867 Scrimmage Yards hatte insgesamt in seiner Rookie Season mit über fast 381 Touches. Und für mich ist so eine Frage, oder die für mich im Raum steht, ist jetzt mit dem neuen Quarterback, mit Trubisky, der jetzt nicht der sicherste ist, sag ich mal von Anfang an, der in eine Saison geht und sagt, ey, ruled er den Laden, der wird jemanden brauchen, so wie Najee Harris,
ja.
Dem er so ein Sicherheitsventil, dem er immer den Ball irgendwie noch zuwerfen kann oder viel läuft, um ihn zu entlasten. Das heißt, der wird für mich auf jeden Fall wieder auf so eine Belastung zusteuern, wie er dieses Jahr auch hatte, was die Touches angeht. Und ich habe mal geguckt, so bei Le'Veon Bell war ja immer so diese Frage, der hatte in seiner letzten Saison, die gut war für Pittsburgh, nachdem er dann, wo er dann gesagt hat, okay, jetzt mache ich einen Holdout, da hat er 406 Touches. Also davon ist Najee Harris in seinem ersten Jahr schon nicht weit weg.
Mhm.
Und ich habe so ein bisschen Angst davor, kann das so jemand, also kann das ein Running Back überhaupt über so eine lange Zeit bieten oder aushalten, so viele Touches zu bekommen? Und ich sehe halt irgendwie die Gefahr in diesem Jahr und dadurch auch, dass es mit Trubisky einen neuen Quarterback gibt, der gerade sicherlich am Anfang noch die eine oder andere Unsicherheit haben wird, dass Najee Harris da wieder eine Riesenrolle spielen wird. Und habe so ein bisschen die Angst, dass er verbraten werden könnte.
Dass er kaputt geht. Ja gut, also er hatte die meisten Touches in der NFL, aller Spieler. Und er hat 8 Spiele mit mindestens 25 Touches und also 8 Spiele auch mit 20 Rushes. Das ist völlig absurd. Und ich glaube, im ersten Spiel als Rookie überhaupt hat er, glaube ich, jeden Snap gespielt. Also jetzt. Oder sagt, okay, kriegt jetzt mal einen Krampf irgendwie im letzten Viertel. Also er hat schon das gemacht, was man mehr als das, was man, wenn man schon den Running Back in der ersten Runde draftet, dass
das
du ihn dann natürlich kaputt machst. Das wird auch die nächsten 3 Jahre so weitergehen. Ähnlich war es bei Todd Gurley. Also jetzt mal, er kann natürlich verletzungsfrei bleiben, aber dass du keinerlei Rücksicht darauf nimmst, ihn irgendwie zu schonen. Die Frage ist immer, machst du es, wenn du dass die Saison durchziehst und du gehst davon aus, wir haben Chancen auf die Playoffs, ist er dann in den Playoffs noch frisch genug, aber das haben sie wahrscheinlich gesagt, okay, das entscheiden wir dann zum Schluss. Aber sie haben es ja dann nicht geschafft, okay. Und ich bin gespannt. Mich überrascht lieber, ich habe bei den Steelers immer Bell im Hinterkopf. Ich glaube, dass die O-Line nicht so schlecht sein kann wie letztes Jahr und dass das Quarterback-Spiel nicht so schlecht sein kann wie letztes Jahr. Aber wir werden sehen, für mich hat er nicht enttäuscht. Er war jetzt auch nicht sensationell, aber allein durch dieses Volumen hat er Fantasy-Besitzer, also auch die Steelers, glaube ich, glücklich gemacht.
Genau,
mit Abstand das beste Spiel war, glaube ich, gegen die Browns, kurz vor Saisonende. Mhm. Das war mal dieses Najee Harris Breakout-Game, da habe ich das ganze Jahr gewartet drauf.
Und dann es ist eben wirklich die Frage, die man sich stellen muss, nicht wie gut spielt er kommende Saison, sondern wie lange kann er das durchhalten. Und ich glaube, das ist völlig berechtigter Zweifel, dass wir, und wir sehen es ja überall, dass er ein, zwei, vielleicht drei Jahre, sagen wir einigermaßen verletzungsfrei durchkommt mit kleineren Sachen, dass er sich mal irgendwie was staucht oder irgendwie mal ein paar Schmerzen hat. Aber wie lange kann er das machen? Also spätestens nach dem vierten Jahr wird das durch sein. Und was für mich so ein bisschen die Frage ist, wo steuern, also er kann ein extrem guter Running Back dieser Liga werden, aber wird es ihn wirklich weiterbringen? Wahrscheinlich nicht, weil die Steelers in der Zeit kein wirklich tief in die Playoffs gehendes Team haben.
Schaust du wieder in die Glaskugel?
Ja.
Ja, naja, was ist ja völlig egal, ob sie schlecht sind oder nicht.
Erst war der typische
Reiten bis der Arzt kommt.
Genau, Workhorse Running Back, der durchgearbeitet wird und in zwei Jahren müssen die Steelers sich einen neuen holen. Und das fühlt sich so ein bisschen, also es ist eben wirklich so ein Blaumann-Arbeiter an, der das durchsetzt. Ja. Und wir dann hoffen, dass er hinterher nicht mit zu vielen Gehirnerschütterungen daraus
geht. Das ist los, der Running Backs.
Ja, aber bestimmt der Running Backs. Also es ist ja nicht alle. Ja.
Gut, Derrick Henry wäre jetzt das Gegenbeispiel, das Leuchtende, der schon lange in der Liga ist oder länger als nur seine Rookie-Zeit.
Das ist aber auch kein Mensch.
Na, ja gut, ich sag ja, das ist die Ausnahme. Aber deswegen, also wie soll, vor allen Dingen, wenn du Trubisky jetzt, das ist ja auch die Frage, wie bewertest du das jetzt mit Trubisky? Verheizt du jetzt dann Harris in den zwei Jahren mit Trubisky oder keine Ahnung, was holt sich die, dann ist er danach vielleicht durch, nicht mehr am Start, dann hast du aber vielleicht einen anderen Quarterback oder deinen neuen Franchise-Quarterback, wenn das alles gut läuft, hast du aber keinen Running Back mehr. Also was hat dir dann diese Workload gebracht am Ende? Das ist dann für mich die Frage. Und wenn du dir die anderen Rookies mal anguckst, also wie Travis Etienne, der auch noch in der ersten Runde ging, der hat ja gar nicht gespielt, oder glaube ich, also kam
direkt.
Der hat sich sofort gleich verletzt, genau. Aber der meiste, glaube ich, hatte mit hier Javonte Williams von den Broncos, hat 203 Touches gehabt. Also das sind fast die Hälfte.
In dem klassischen Timeshare.
Genau, Melvin klar. Aber ich sage ja nur, aber trotzdem hat kein anderer hat über 200 Touches und Michael Carter von den Jets zum Beispiel oder Ramondre Stevenson von den Patriots und so. Also die Steelers haben schon alles First-Round-mäßig da rausgeholt, was rauszuholen war.
So ist das Leben. Und vor allem, du verlängerst normalerweise keinen Running Back. Derrick Henry war eine Ausnahme. Todd Gurley wurde verlängert, Zeke Elliott wurde verlängert. Das waren keine guten Entscheidungen letztlich. Saquon Barkley ebenfalls. Aber wir haben ja noch ein paar Spieler, die wir besprechen.
Wieso? Haben wir? Ja. Entschuldigung, es war schon
wieder zu lang. Ja. Daniel, das wurde Travis Etienne genannt. Wollen wir vielleicht den eleganten Übergang zu den
Jacksonville Jaguars anfangen?
Ja, wieso nicht?
Spannend. Wieso nicht? Genau, Trevor Lawrence ist, glaube ich, einer der spannendsten Spieler. Der wurde als Generational Talent an 1 gedraftet. Die große Hoffnung, nicht nur von Kutsche, sondern von allen Jaguars-Fans, soll wirklich besser als gefühlt alles, was davor kommt, ob es ein Deshaun Watson, ob es ein Patrick Mahomes oder wie auch immer ist, auf Niveau von Andrew Luck wurde er so geschätzt und eingeschätzt vor dem Draft. Und am Ende, was ist rausgekommen? 12 Touchdowns, 17 Interceptions. Und ich finde, das fand ich eigentlich am beeindruckendsten. Der hat 8 Spiele lang nur einen einzigen Touchdown geworfen. Das ist schon eine Leistung, die jetzt nicht nach einem Starting Quarterback klang, sondern eigentlich nach jemandem, der schnell wieder in den Gefilden verschwindet. Ich glaube, das, was man einmal sagen muss, was ändert sich aktuell? Gar nicht so viel im Team, außer dass sie sehr viel Geld für Wide Receiver reinbringen. Ich glaube aber, dass sie so ein bisschen diese toxische Arbeitsatmosphäre an seinem Arbeitsplatz sehr stark verändern kann. Das muss man eben wirklich einmal festhalten. Die Situation in Jacksonville im letzten Jahr war grauenhaft. Sie wurde größtenteils durch einen Coach ausgelöst, dessen Namen ich eigentlich gar nicht mehr nennen möchte, weil der wirklich scheinbar unfassbar dafür gesorgt hat, dass die Mannschaft überhaupt nicht als Mannschaft auftritt, dass sie zusammen eigentlich zusammen spielen und dass es ein Wunder war, dass sie überhaupt irgendwas gewonnen haben. Er hatte eine O-Line, die nicht so richtig doll war. Travis Etienne hatten wir schon, einen Running Back, der ja eher ein fangender Running Back sein sollte, als ein laufender. Also ich glaube, diese James Robinson, Travis Etienne Kombination, die sie sich da gedacht haben im Draft, finde ich super, super spannend, weil du dann wirklich fast wie die Browns agieren könntest mit den beiden Running Backs, wenn sie fit sind. Und das hat einfach alles gefehlt. Und da muss man einfach ehrlich sagen, hat Trevor Lawrence sehr viel Probleme gehabt, überhaupt zu zeigen, was er kann. Ich glaube, er brauchte auch Zeit, um anzukommen. Also Burrow hat im ersten Jahr, bevor er sich den Kreuzbandriss verletzt hat, hat er gezeigt, dass er Potenzial hat. Das hat Trevor Lawrence so gut wie gar nicht gezeigt. Trotzdem würde ich einfach die Analyse aktuell noch nicht abschließen. Ich erwarte ein großes Breakout-Jahr von Trevor Lawrence.
Ja, du hast schon angesprochen, sie haben halt für Receiver Geld ausgegeben, sie haben Christian Kirk sicherlich überbezahlt. Ich war immer Christian Kirk Fan bei den Cardinals, aber da war er halt maximal die Nummer 2 im Passing Game hinter die Andrew Hopkins und war ein paar Jahre dort, hat immer wieder letztes Jahr war fast sein bestes Jahr, weil Hopkins ja auch länger ausgefallen ist. Aber da war er jetzt auch nicht so dominant, wie man das von dem Wide Receiver Nummer 1, wie er jetzt bezahlt wird, erwarten könnte. Also er hat es nur nicht gezeigt in Arizona. Okay, neues Team, warten wir es ab. Zay Jones, der ist doch mal nackt durchs Hotel gelaufen vor ein paar Jahren, als er noch bei den Bills war, glaube ich. Und dann war er bei den Raiders, da hat er besser gespielt als gedacht. Derek Carver, großer Fan. Ich glaube, er hat letztes Jahr so einen spielentscheidenden Touchdown gegen Baltimore. Ziemlich am Anfang gemacht.
Ein ganz merkwürdigen, ja.
Ja, aber halt in der Verlängerung, glaube ich, sogar.
Da, also ganz komisches Play.
Derrick war völlig frei, aber
super
Derrick Carr war begeistert.
Keiner wusste, wieso.
Genau. Also den haben sie geholt, da haben sie Evan Ingram, auch das ewige Versprechen der Giants. Die Giants-Fans sind froh, dass er weg ist, glaube ich. Und Brandon Scherf, das ist wahrscheinlich so der sicherste Einkauf, den sie für die Offense getätigt haben, als Guard von Washington geholt. Also ich bin auch gespannt. Ich würde auch sagen, ich maß mir da noch kein Urteil an. Urban Meyer ist weg. Warten wir es mal ab. Übrigens James Robinson, den du angesprochen hast. Sie haben zwar einen Running Back in der ersten Runde mit Etienne geholt, aber James Robinson war da nicht sogar undrafted. Also das ist das beste Beispiel, was wir gerade besprochen haben. Du gibst einem Running Back, auch wenn er noch so ein Workhorse ist, was James Robinson ja in seinem Rookie-Jahr bei den Jaguars letztlich war, den sie aber von der Straße gekriegt haben, und du gibst Najee Harris dann wahrscheinlich keinen zweiten Vertrag, was einfach Quatsch ist.
Was vielleicht noch einmal als Info fehlt, das hat gerade Lukas Schreibfuhr gesagt, Doug Peterson als Coach finde ich noch ganz wichtig. Keine Ahnung, der ist nicht der Sensationscoach, der ist nicht der Typ, der irgendwie unglaublich taktisch eine Offense irgendwie verändert. Was er aber ist, und das finde ich ganz, ganz wichtig, er bringt Erfahrung, er bringt Konstanz da rein, und ich glaube, der hat einen sehr entspannten, ruhige Art und Weise, dann auch Selbstbewusstsein so einimpfen zu können im Team. Also wenn man sich anguckt, was die Eagles gemacht haben unter ihm, das war ja immer so Underdog-Rolle und dann zeigen, was man kann. Ich glaube, dass das eine ganz andere Stimmung im Lockerroom werden kann, und dass wir am Ende da ein Team sehen, was wirklich gut aussieht.
Es gibt immer Lockerrooms. Okay. Ich würde, wenn wir schon bei den Quarterbacks sind, ich würde dann in den Lockerroom der Chicago Bears wechseln. Justin Fields.
Wir lassen Flo noch immer eine Chance, was zu Trevor Lawrence zu sagen.
Ja, wie gesagt, okay, hast du noch was zu Trevor Lawrence? Ich finde, Trevor Lawrence ist so das große Versprechen.
Wie Daniel schon gesagt hat, also eine neue Situation, eine bessere Situation, vermeintlich, hoffentlich. Und jetzt werden wir das sehen, was das College-Versprechen quasi. Werden wir sehen, ob es das hält.
Genau. Aber
ganz kurz die Info. Pat Cooper hat gerade gesagt, Derek Carr verlängert. Haben wir als News nicht mit reingenommen, hatten wir schon im Lockerroom.
Das ist korrekt. On that note, Justin Fields, Nummer 12 Pick letztes Jahr.
Pat Cooper denn damit happy, dass Derek Carr verlängert?
Ja, er muss natürlich direkt dissen. Habe ich euch doch gesagt, Footballerei. Aber er scheint happy zu sein.
Also, er soll sich den Lockerroom nochmal anhören, weil da habe ich gesagt, ich fand es völlig in Ordnung. Und es war für mich alternativlos, mit Carr zu verlängern, weil was willst du machen? Und ich finde ihn besser als viele andere, deswegen war das für mich okay. Justin Fields. Ich versuche es nochmal. Nummer 12 Pick letztes Jahr ist gefallen. Jeder hat gesagt, die Broncos und die Panthers und keine Ahnung. Ihr habt es doch alle nicht verdient. Und die Lions und so. Ihr nehmt euch nicht Justin Fields, dann fällt er zu den Bears. Die Bears aber nochmal nach oben gegangen. Holen sich Justin Fields, und das war so ein Mixed Bag, sagt man, glaube ich, am besten. Also hatte 7 Touchdowns, 10 Interceptions in der ersten Saison und hatte eine furchtbare O-Line. Hatte, glaube ich, bei den Top 10, was die Zeit bis zum Wurf anbetrifft, also knapp 3 Sekunden, das ist relativ lange. Und dementsprechend hat er dann auch Fehler gemacht. Er hat auch oft nicht gespielt. Matt Nagy hat, finde ich, sich nicht klar bekannt zu seinem Quarterback, zu seinem Rookie. Und das war halt alles so wischiwaschi. Und jetzt haben sie halt auch so einen Cut gemacht, wie bei Trevor Lawrence auch. Deswegen passt es ganz gut. Er ist natürlich für einen Rookie, der in sein zweites Jahr kommt, nicht besonders gut, wenn er schon einen neuen Offensive Coordinator hat und einen neuen Head Coach. In dem Fall glaube ich aber, dass Getsy, der von den Green Bay Packers gekommen ist, dass der ihm gut tun könnte. Also Luke Getsy war, glaube 4 oder 5 Jahre Quarterback Coach von Rodgers und Passing Game Coordinator. Das gibt's jetzt auch immer häufiger. Und ich glaube, dass der angeblich sehr viel RPOs, sehr viel West Coast Ansätze und so weiter, was so einem mobilen, jungen Quarterback helfen könnte. Ich glaube, das könnte funktionieren. Das Problem in Chicago ist natürlich die Receiver-Situation. Also du bist großer Daniel Mooney-Fan, Daniel, aber da ist halt sonst nicht mehr viel. Also Allen Robinson haben sie noch. Dann haben sie sich EQ, Sam Brown geholt, auch aus Green Bay, und haben Byron Pringle von den Chiefs.
Und das, genau, das sind ja zwei dritter oder vierter Receiver-Typen, ja, bisher gewesen. Genau. Ich glaube, dass man ehrlicherweise sagen muss, dass die Bears in einer Situation sind, die unglücklich für Justin Fields ist. Also am Ende haben wir eine Grundsituation, wo man sagen müssen, so, die müssen jetzt eigentlich aufräumen, was in den letzten Jahren schiefgegangen ist. Sie haben jetzt ihren besten Receiver, vielleicht im letzten Jahr, aber insgesamt vom Talent her abgegeben. Sie haben ihren besten Verteidiger abgegeben mit Khalil Mack. Und sie fangen an, Draftpicks zu sammeln. Sie haben nicht wirklich viele dieses Jahr, ich glaube 6, 7 Stück so circa. Da haben andere Teams deutlich, deutlich mehr und auch bessere Positionen. Trotzdem müssen sie eben einen Rebuild machen. Und eigentlich ist Justin Fields 1 oder 2 Jahre zu früh in dieses Team gekommen, wenn man sich das so strategisch wünscht. In eine Situation. Das heißt aber natürlich, dass sie mit den Picks, die sie jetzt kriegen können, die, weil sie im nächsten Jahr auch noch nicht so richtig gut sein werden, zumindest einigermaßen hoch sein werden und damit das Team aufbauen können. Ich glaube, Justin Fields aus meiner Sicht wird nächstes Jahr immer noch nicht, also mit dem Team, er wird besser werden, er wird mehr Vertrauen kriegen. Sein Anti-Mentor ist weg, leider wieder zu den Chiefs gegangen, aber da hat er zumindest vorher mal gute Arbeit geleistet. Aber es ist insgesamt so, dass ich glaube, dass Justin Fields weiterhin Schwierigkeiten haben wird, aber dass man dem auf jeden Fall noch ein Jahr geben muss. Und im nächsten Sommer, im nächsten Offseason wird er dann Waffen bekommen, mit denen er arbeiten kann. Das wäre so meine Hoffnung. Aktuell ist das, was sie machen, ziemlich mau, aber das hat auch Gründe. Und die räumen gerade eher etwas auf. Wie siehst du es, Flo?
Mich hat die Situation einfach krass auch an Mitch Trubisky erinnert, ne? Also so kommt er hin und wie gesagt, hat am Ende die gleiche Situation wie Trubisky mit Matt Nagy gehabt, dass nicht wirklich das System auf ihn ausgelegt war, die Spieler nicht wirklich da waren, um mit Fields zu harmonieren oder zu spielen, einfach die Situation beschissen war. Und ja, so ein bisschen ist dieser Vergleich, dass du zweimal hintereinander, keine Ahnung, innerhalb von 4 Jahren einen First-Round-Pick dir geholt hast als Quarterback und der sah zweimal unter dem gleichen Coach ziemlich mäßig aus, beide Male. Ich glaube, am Ende ist das eine ähnliche Situation wie in Jacksonville. Es ist gut, dass sie den Cut gemacht haben. Matt Nagy ist nicht mehr da. Jetzt wird sich das ähnlich wie bei Trevor Lawrence zeigen, glaube ich. Wie du sagst, natürlich ist die Situation dann ein bisschen andere, was den Kader angeht. Jacksonville hat ordentlich investiert auch. Muss man sehen, was die Bears jetzt im Draft machen und ob sie danach noch, ich weiß nicht, wie ist bei denen die Cap-Situation?
Keine Ahnung. Ich glaube nicht, also relativ mittelmäßig. Ich glaube nicht, dass es wieder oben noch unten ist. Das Problem ist eben, die haben relativ wenig Draft-Picks. Sie sind insgesamt, die haben sie ja auch durch ihre Trades jetzt die großen Spieler schon irgendwie weggegeben. Also ich glaube, sie haben nicht die Chance, jetzt die großen Moves zu machen und werden es auch wahrscheinlich nicht. Also mein Gefühl ist wirklich ruhiger Aufbau, sortieren, gucken, dass man die richtigen Spieler langfristig findet und gucken, dass man im Draft wirklich maximales Talent, nicht sofortige Einsatzbarkeit drauf fokussiert. Und das ist eben so ein bisschen die Herausforderung.
Der Chat schreibt noch, Fields ist der neue Trubisky. Stimmen Sie dir zu? Arno schreibt, Fields hat noch nicht einmal Trubisky-Niveau. und Fields ist wie Trubisky, guter Quarterback im falschen System. Salary Cap, bitte, Chat, klärt uns auf. Bears-Fans, spontan kann ich es jetzt nicht sagen. Ich glaube, sie sind weder ganz oben noch ganz unten. Ja. Oder Daniel guckt overthecap.com, please. Viel Salary Cap Space haben die New York Jets. Und wenn wir schon bei den Quarterbacks sind, bei den hohen Picks, Flo,
Was ich habe mit Zach Wilson.
Zach Wilson, was geht ab, Mann?
Zach Wilson, was geht ab, Mann? Ja. Gute Frage, was geht bei Zach Wilson ab? Also auf jeden Fall, er hat zumindest viel gespielt. War ganz klar Starting Quarterback von Anfang an.
Immerhin.
Hat sehr schlecht, also wenn man sich seine Gesamtstatistiken anguckt, 55% Completion Percentage, 9 Touchdowns, 11 Interceptions, 44 Sacks. Daddy, damit ist er an welcher Stelle in der Sack-Rangliste sozusagen? Oder die Jets, wie viel? Ich glaube, an 3 hast du vorhin gesagt.
Ja, ich glaube an 3. Genau, er hatte auch die höchste Interception-Rate. Wenn er den Ball länger als 2,5 Sekunden hält. Schlecht, aber nur Baker Mayfield und Tua. Auch das irgendwie keine Überraschung, so groß.
Am Ende kann man immer sagen, ähnlich, wer bei den Jets ein Jahr schlecht ist.
Drittmeistens Sacks. Obwohl er 4 Spiele gefehlt hat. Und die 28 meisten, also die 5 wenigsten Passversuche hatte in der Liga. Das ist ja auch der Wahnsinn. Also die Dropbacks.
Ja.
Weißt du? Also das musst du ja noch mit einrechnen.
Ja.
Nicht gut.
Nicht gar nicht gut.
Nein.
Einigen wir uns auch, also sagen wir mal so, er hat sich verletzt. Bis zu seiner Verletzung war er gar nicht gut.
Ja.
Nach seiner Verletzung, muss man sagen, hat er sich auf jeden Fall gesteigert. Hat er in den letzten 7 Spielen, die er dann noch gemacht hat, hat er nur noch, ich glaube, 3 Turnover gehabt und aber 9 Touchdowns und hat in den letzten 5 Spielen sogar gar keine Interception mehr gehabt.
Mhm.
Also er hat sich auf jeden Fall stabilisieren können auf einem Niveau. Das ist jetzt die Frage, auf niedrigem Niveau. Ja, aber es ist zumindest ein bisschen Upside über die Saison entstanden. Wie gesagt, er kommt dahin, neuer Headcoach auch. Die Jets sind die Jets auf eine Art. Da versucht man ja schon seit Jahren, was auf die Beine zu stellen. Ist sicherlich auch eine ganz schwierige Situation, da reinzukommen. Sie haben jetzt aber, finde ich, in der Offseason auch ein bisschen was gemacht. Sie haben 2 Titans geholt, Usama und Conklin.
Mhm.
Die auch.
Die finde ich fast noch geiler eigentlich.
Genau. Mhm. Aber die beide auch gut blocken können, was einmal dem Running Game helfen kann, ihn aber auch protecten könnte. Sie haben auch noch jemanden für die O-Line geholt, den, wie heißt er jetzt?
Tomlinson,
genau, Laken Tomlinson, ein Pro-Bowler auf jeden Fall, letztes Jahr gewesen.
Ja.
Also auch die O-Line verbessert.
Und 2 Draft-Picks in den Top 10.
Genau, also von daher, da haben sie auch noch ein bisschen Kapital, um sich zu verbessern. Von daher, dann haben sie mit dem Barrios, glaube ich, verlängert, den
Wide Receiver. Der Braxton Berrios. Natürlich, ganz wichtig. War Jamison Crowder oder Berrios, und Berrios hat Jamison Crowder ausgestochen. Hm. Also beide Slot-Receiver, ganz identischen
Typen.
Aber
sie haben einen Spieler verloren, das tut Daddy immer noch weh. Folorunso Fatukasi.
Fatukasi ist weg, ja, aber das stört Zach Wilson, glaube ich.
Genau.
Was man dazu sagen muss, Corey Davis, den ich ja sehr mag und der auch teilweise echt gut aussah, gerade am Anfang, das ist auch, finde ich, der war ja auch verletzt, einige Spiele. Und Elijah Moore, der dann so einen Zwischenlauf hatte, da ging er schön ab. Also auch Fantasy-mäßig wieder, war da auf einmal ein Tier, hey, Elijah Moore, jetzt wissen wir, warum sie den in der ersten Runde gedraftet haben letztes Jahr. Also wenn der fit bleibt und Davis fit bleibt und sie mit einem von diesen beiden Top-10-Picks, wird er sehr spekuliert, dass das passieren wird, einen Receiver nehmen, dann kann das schon funktionieren. Ich meine, das ist schwierig.
Drake London ist, glaube ich, der.
Ich meine, Drake London hatte seinen Durchbruch gleich vor 2 Jahren, als Amon Ra, St. Brown und Michael Pittman noch bei USC gespielt. Ja. Also hatte die beiden als Konkurrenten, die beide jetzt wirklich große Namen, also Amon Ra, kommen wir später noch drauf, aber die wirklich schon gezeigt haben, dass sie gute Receiver sind in der NFL. Also ich bin zuversichtlich. Das Problem ist nur, Sam Darnold hatte, ich glaube, am Ende der Rookie-Saison seiner damaligen, hatte er auch mal so eine Phase, wo er richtig gut war, sozusagen.
Dass das jetzt keine Garant dafür ist, dass er besser wird, aber er hat sich immerhin, also ist es nicht in der Vollkatastrophe weitergegangen, sondern er hat sich gesteigert, ist auf jeden Fall den Ball besser protected, nicht mehr so viel Turnovers forciert sozusagen oder generiert. Von daher, auf jeden Fall, denke ich, kann es, was die Vorzeichen angeht, wenn man jetzt einfach drauf guckt, würde ich sagen, es ist eine gute Chance da, dass es eine bessere Saison wird für ihn als im letzten Jahr und dass er auf jeden Fall, dass es da Upside gibt.
Also für mich sind die Jets ehrlicherweise eines der Top 3 Teams, die sich in der Offseason verbessert haben, und das finde ich extrem wichtig für diese ganze Situation um Zach Wilson. Tomlinson in der O-Line wird einen Rieseneffekt haben können. Sie haben jetzt eben die Möglichkeit, mit ihren Draft-Picks wirklich auch wirklich gezielt das Team zu verbessern. Noch ein Receiver, der die Möglichkeit hat, relativ schnell einzuschlagen, relativ fertig schon ist, der zusammen mit Moore um den Wide Receiver Nummer 1 Spot irgendwie kämpfen kann, mit Darius.
Sie haben halt verschiedene Typen, das ist das.
Und genau,
das ist
ja immer gut. X und den Wide Receiver am Ende, ja. Aber du hast auf jeden Fall schon einen Slot mit Barriers prinzipiell besetzt.
Moore könnte, glaube ich, auch im Slot spielen. Das hat er nur letztes Jahr, haben sie da nicht gebaut. Da braucht man halt Outside, aber genau, ich glaube, Moore wäre theoretisch im Slot genauso gut. Also.
Genau, aber es ist am Ende, haben wir eine Situation, wo er wirklich viel mehr Möglichkeiten hat. Ich fand das Running Back Game letztes Jahr schon sensationell. Da hast du ja auch sehr aber im Fantasy drauf gesetzt.
Michael Carter Season.
Ja, genau, der sieht immer noch ganz gut aus. Es kommen ein paar Verletzte zurück, sie haben sich verstärkt. Und jetzt eben noch einen Edge-Rusher und einen Receiver in den ersten beiden Picks nehmen. Und du hast plötzlich eine Situation, die sich sehr verändert hat. Und dann werden wir sehen, wie gut Zach Wilson wirklich ist. Ich glaube, dass er kein unfassbares Übertalent ist. Dem sind wir uns jetzt sicher. Aber der könnte ein guter Quarterback werden, wenn er eben die Möglichkeiten bei den Jets hat. Und das sieht ganz gut aus. Ich mache mir eher Angst um die Defense, weil die sah im letzten Jahr noch viel schlimmer aus.
Aber auch die haben sie ein bisschen abgegradet, würde ich sagen, in der Free Agency. Und auch da haben sie... Wenn sie diese Top-10-Picks aufteilen, hier schreibt jemand Gardner, also den Cornerback, als einen der beiden Top-10-Picks zum Beispiel, wäre auch eine Option. Hier schreibt noch jemand, ob wir auch über die Defensive Rookies sprechen. Na, auf ein paar kommen wir noch zumindest. Ich würde diese Quarterback-Geschichte abschließen mit Mac Jones. Oder willst du noch was
zu Zach Wilson? Machst du jetzt Mac Jones? Okay, dann, weil danach haben wir noch eine Nachricht.
Okay.
Dann machen wir jetzt noch Mac Jones.
Machen wir kurz Mac Jones. Also Mac Jones, das ist für mich cool. Ich
gerne gleich mal die Quarterbacks ranken. Das finde ich immer ganz spannend, weil die mal gucken, wer wird der beste Quarterback in der Saison sein. Das kriegen wir hin. Ganz einfach.
Also Mac Jones finde ich, also im Prinzip hat er die beste Saison aller Rookies gespielt, hat sein Team in die Playoffs geführt, hatte 68% Completion Percentage, war, glaube ich, bei Alabama auch so mit von den großen Colleges der Quarterback, der so die beste Completion Percentage hatte oder zumindest von den Rookie-Quarterbacks, die rausgekommen sind. 92,5 Passer Rating, 3800 Yards, 22 Touchdowns. Das ist alles für den Rookie absolut gut. Und hat 70% seiner Pässe in 9 Spielen angebracht. Also das ist ja auch so eine gewisse Konstanz, die er hatte. Und hat zweimal, das war immer so mein Punkt, nur zweimal über 300 Yards geworfen. Warum? Weil die Defense bei den Patriots weiterhin das Aushängeschild war. Er, glaube ich, eine Situation hatte, die Josh McDaniels für ihn super gelöst hat. Wenig Risiko eingehen, sichere Bälle. Das ist ja dann diese Completion Percentage spricht ja dafür, dass du weniger Risiko eingehst. Das muss man halt einfach so sehen. Und was bei ihm halt, finde ich, unklar war, du hattest dieses Windspiel in Buffalo, wo sie vor 5-mal geworfen hat.
Schnee sogar?
Katastrophe. Ja, ich glaube aber vor allem Wind. Ja, 2 von 3 für 19 Jahre. Das war das Ergebnis am Ende des Spiels für den Quarterback. Also da hat 800 Mal gelaufen. Das war nicht unclever, weil das Spiel haben sie auch gewonnen.
Ja.
Aber so ein bisschen die Armstärke ist immer noch ein großes Fragezeichen. Und es hat er zumindest nicht beweisen können, dass es Blödsinn ist. Und man muss halt gucken, okay, wen haben sie dann noch im Receiver Room? Also was tun sie? Immer noch Nelson Agholor, Jonnu Smith, Kendrick Bourne, Jacoby Myers. Das ist alles in Ordnung. Er hat halt 2 Guards verloren, also Karras und Mason, die sind da weggegangen als Free Agents. Und er hat einen neuen Offensive Coordinator. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Die auch? Ohne Josh McDaniels? Ich bin gespannt, sagen wir so. Weiß es nicht.
Da denkt man dann immer so, der 70-Jährige wird es schon richten. Auch wenn Josh McDaniels...
Meines Erachtens hat er damit wenig zu tun mit der Offense.
Ja, das ist ja immer die Frage, die ja auch viel diskutiert wird. Ja. Wie viel hat er jetzt mit Brady dann zu tun gehabt oder nicht? Oder?
Schematisch und so weiter. Also die Entscheidungen, okay. Aber schematisch glaube ich eher, dass Josh McDaniels so machen konnte, was er will, so ein bisschen. I don't know.
Wir werden es erleben. Wir werden es erleben. Ja. Aber natürlich hast du recht. Also es ist jetzt nicht einfach Konstanz, die weitergeht nächstes Jahr, sondern es ist ein bisschen was weggebrochen, wie du gesagt hast, O-Line und auch auf dem Coaching-Position. Ich würde aber einfach, ich wette nicht gegen Bill Belichick und die Patriots.
Ja.
Ich würde denken, der kriegt das irgendwie hin oder das wird auf jeden Fall in die richtige Richtung weitergehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Mac Jones, dass das einen Einbruch gibt.
Du hast aber eine Nachricht noch, was ich gesagt.
Eine Nachricht? Mhm. Ja, möchtest du noch was sagen zu Mac Jones?
Also ich glaube, ich würde mir jetzt nicht allen nicht wirklich widersprechen. Also für mich ist Mac Jones, das sagt ja hier auch Lukas Schreivogel, der sagt, das ist fix das zweite Jahr. Fixi hat es gesagt, Mac Jones wird ein guter Game Manager. Ich glaube, das ist er schon. Mhm. Ich glaube, dass spannend ist, dass der Floor bei ihm so gut ist, dass er Spiele gewinnen kann, weil er keine Fehler macht. Und es spannend zu sehen sein wird, wenn er mehr Waffen bekommt. Auch Brady hat sich immer geärgert über das Wide Receiver Core, was er in New England hatte. Und da hatten sie auch kein Glück mit einem Keel Harry. Wirklich ein Flop, also wirklich ein Bust aus meiner Sicht geholt.
Muss kann man so sagen, glaube ich.
Und dann muss man eben gucken, was kommt da jetzt dazu. Also es ist am Ende, ich glaube, haben sie einen Pick, der auch irgendwie in der Mitte des Drafts liegt, mit 18 zu 19 ist ihr Pick, den aus meiner Sicht, aus der Erfahrung mit den Patriots, sie eher downtraden werden, um zu gucken, dass sie einfach mehr von dem Talent haben, was da im Draft da ist, und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Und ich glaube, ich bin gespannt, ob der sich mehr traut. Also ich habe jetzt gerade dieses Man in the Arena Doku nochmal weitergeguckt, und Brady war am Anfang auch nicht so richtig geil und sah auch nicht so richtig doll aus. Und er dachte, so ein durchschnittlicher Quarterback, hat sich dann irgendwann die zwei Ringe geholt, und dann hat er sich noch ganz gut entwickelt bis 2008, als er sensationell gut war. Also ich traue auch einem Mac Jones so eine Entwicklung zu.
Es ist halt immer die Frage, willst du einen Quarterback wie Josh Allen, der brutalst athletisch war, das war als Rookie schon klar.
Ja.
Aber da immer das große Fragezeichen, der Accuracy war immer so aus dem College, und das kannst du als Profi kaum mehr verbessern. Brian Daboll hat es geschafft. Oder willst du halt einen Game-Manager-Typ, so ein Jimmy G, da würde ich ihn eher sehen, Mac Jones, der dir wenig Fehler macht, was aber mit der Verbindung dominantes Laufspiel, gute Defense erreicht, um immer so im Playoff-Rennen dabei zu sein. Und mehr brauchst du erstmal nicht. Also mehr kannst du jetzt erstmal nicht erwarten. Es muss ja nicht jeder ein Tom Brady werden. Und das wird auch nicht.
Die Frage ist halt, ob du nachher auch mal andere Stärken von ihm zeigen kannst. Genau, also dass er auch mal den Deep Ball einsetzen kann und das vielleicht ein paar
vielleicht
Mal.
Vielleicht hat er es ja drauf
und hat es einfach sich so diszipliniert verhalten in dem System, dass er es einfach nicht gemacht hat. Und das hat man ja auch in diesem Spiel gesehen gegen Buffalo, was du schon angesprochen hast. Er hat ja da auch plötzlich nicht versucht, mal irgendwas, sondern er hat sich wirklich daran gehalten, was der Gameplan war.
Ja, gut, in den Playoffs gegen Buffalo sah es anders aus. Das war natürlich.
Nein, aber ich meine in diesem Windspiel. Also du hast einfach gesehen, er ist diszipliniert, er hält sich daran. Ne? Also ich glaube, wenn du dich bei Bill Belichick nicht dran hältst, dann hast du eh ein Problem. So, jetzt möchte ich aber ganz kurz, wenn wir das abschließen, es ist Ostern. Und da müssen wir auch über Eier reden.
Natürlich reden wir über Eier.
Gucken wir aber hier kein Remo.
No.
Und aber Remo hat natürlich was vorbereitet.
Ja.
Und damit ihr da draußen auch euren Spaß habt, gibt's heute auch einen kleinen Film von Remo, der sich an einem Ort befindet.
Ohne Türen.
Wo es um goldene Eier geht. Dazu wird er euch jetzt was erzählen für die Podcast-Hörer. Ich glaube, es kommt raus, wo er ist. Ich werde sonst am Ende aber nochmal auflösen. Ein kleiner Gruß von Manscaped von Remo aus New York City.
Moin Leute, ich kann zwar leider nicht in der Sendung sein, aber ich dachte, wenn ich schon mal vor den glänzendsten Eiern der Welt stehe, muss ich euch auch schöne Grüße von unserem Sponsor Manscaped überbringen. Gebt einfach mal ein manscaped.com mit dem Code FOOTBALLEREI20, bekommt ihr 20% und Free Shipping. Und wie ihr seht, sind glatte und glänzende Eier sehr, sehr, sehr berühmt und auch gerne gesehen. Gutes Fotomotiv. Und die Leute fassen sie gerne an. Andererseits habe ich noch niemanden gesehen, der gerne so richtig buschige, eklige, haarige Eier anfasst. Glatte, glänzende dagegen, die werden gerne genommen. Also manscaped.com, Footballerei 20, 20% Rabatt und Free Shipping. Macht keinen Quatsch, ihr seht es doch selbst.
Jo. Ich weiß nicht, Sven, ob du es eingeblendet hast, die Manscaped-Bauchbinde, ich weiß nicht, ob sie drin war oder nicht. Ich habe nicht drauf geachtet.
Du könntest aber nochmal sagen.
Aber da ist es nochmal drin, ja.
Genau, mit dem Promo-Code FOOTBALLEREI20 könnt ihr auf manscaped.com sparen. Und
20% und Free Shipping, wie Remo gerade schon gesagt hat. Für die, die ihn nicht gesehen haben, also er stand, ich weiß nicht, ob er es gesagt hat, wir konnten den Ton gerade nicht hören.
Vor dem Podcast, meinst du?
Vor dem Bullen. Vor der Börse in New York.
Schwein. Ich hab's so von der.
Nee, das ist der. Und der hat goldene Eier. Und da lassen sich die Leute mit fotografieren mit diesen Eiern. Das
gibt ja, die sind golden, weil die Leute sie mal anfassen und reiben.
Das ist ja furchtbar.
Weil es Glück bringt.
Das ist ja
deswegen, shiny balls. sind immer gut.
Katastrophe.
Ja, wir lassen das so stehen. Remo hat es perfekt erklärt. Schaut auf manscaped.com vorbei.
Ich habe noch nie die Eier gestreichelt.
Nee, das bringt auch kein Glück.
NYC.
Die werden auch nicht golden.
Ich hätte am Ostern echt irgendwie irgendwas gerechnet, was in Richtung Eier suchen und damit sie besser finden können und so. Geht aber.
Nein, aber Remo ist
in Richtung.
Remo ist schon in Urlaub. Ich werde in den nächsten Tagen auch noch ein Foto. Er hat auch die Eier gerieben. Da gibt es noch ein Foto. Das haue ich in den nächsten Tagen nochmal.
Das ist ja.
Nee, genau. Ich glaube, es ist kein GIF.
Ja, so ein Loop.
So ein Loop. Nee, es ist, glaube ich, nur ein Foto. Vielleicht müssen wir das noch animieren. Auf jeden Fall.
Apropos Eier. Kommen wir zu den Atlanta Falcons. Oder wie möchtest du besprechen? Falcons, nicht Falcons. Falcons. Ich wurde letztens gerügt, dass ich Falcons gesagt habe.
Ich sag mal.
Ich dachte, ich spreche es britisch, also das ist der Quatsch. So Falcons.
Ich kämpfe immer mit den Vikings und Falcons. Vikings.
Die Vikings, ja, das war schwierig. Aber wen möchtest du besprechen?
Kyle Pitts. Ich würde gerne mit euch
Pitzi.
Über Kyle Natürlich. Pitts sprechen.
Ja.
Ist ganz spannend, weil der wurde als der größte Tight End aller Zeiten gefühlt in den Drafts angekündigt. Der erste Tight End seit, keine Ahnung was, 200 Jahren, der in der ersten 10 Picks geholt worden ist, wurde damit gerechnet, dass er eben wirklich ganz, ganz vorne mit dabei sein kann. Wenn man sich die Zahlen einfach nur anguckt, dann sieht die Bilanz nach einer Saison bei Kyle Pitts nicht so doll aus. Er hat einen einzigen Touchdown gefangen, da war ich sogar im Stadion, das war in London, das war sein erster und einziger Touchdown der Saison. Er hat relativ viele Targets bekommen, hat über 1000 Yards geholt, was ein neuer Rookie-Tight-End-Rekord ist, von daher gar nicht mal so schlecht. Und hat insgesamt eine gute Rolle gespielt, meines Erachtens nach, in einem Team, was gefühlt verloren ist. Und das wird auch im nächsten Jahr nicht anders sein. Mit Matt Ryan, der jetzt weg ist, ist die Situation bei den Atlanta Falcons einfach relativ problematisch. Für mich Kyle Pitts trotzdem einer, obwohl er so wenig Touchdowns hat, das hat ja auch immer sehr viel mit dem Spiel zu tun und die Möglichkeiten, die er hat, habe ich am Anfang der Saison das Gefühl gehabt, er hat Probleme, sich so ein bisschen mit der Härte der NFL zurechtzufinden, mit den Tricks der Cornerback, den er teilweise gespielt hat, die dann schon mehr ihn festhalten, die ihn ein bisschen behindern, die ihm nicht seine Route laufen lassen, und ist da aber im Laufe der Saison immer besser geworden, immer stärker geworden und für mich jemand, der immer noch auf einem guten Weg ist, der in einem anderen Team jetzt schon eine riesige Rolle spielen könnte, der bei den Atlanta Falcons aber so ein bisschen die einzige Hoffnung aktuell ist und das macht es schwierig. Wie seht ihr Kyle Pitts?
Also das Spiel gegen die Jets kann ich mir auch noch erinnern, das war absolut dominant, aber das sind halt, glaube ich, manchmal auch einfach, das ist dann so ein Mismatch, was dann während des Spiels nicht mehr korrigiert wird oder werden kann, vermutlich, sonst würden sie es machen oder hätten sie es gemacht.
Es waren noch einfach nur die Jets.
Ja, klar, aber wenn ich den Spieler doppel oder irgendwie anders einen Ansatz wähle, dann kann ich zumindest dafür sorgen, dass er nicht so unfassbar dominant ist, wie er in dem Spiel war. Andere Teams haben es besser hinbekommen. Ich glaube, sein Problem war halt, dass er allein auf weiter Flur war, wie du schon sagst. Julio war weg, das war klar. Und dann hat sich Calvin Ridley halt auch noch verabschiedet und das war. Ja.
Cordarrelle Patterson hat dafür eine gute Saison gespielt.
Ja, aber
auch gut, gefühlt eher als Running Back als, genau, als Receiver, ja.
Ja, genau, war da eigentlich auch. Er hat dann teilweise hat er aber alles gemacht, war dann als Receiver in der Red Zone aufgestellt, solche. Ja. Ich glaube, 51 Yard Touchdown hat er auch als Receiver gefangen. Ja. Also der hat alles gemacht, wird vermutlich auch nicht so weitergehen für ihn, aber es ist schön, dass es einmal geklappt hat am Ende seiner Karriere. Ansonsten Arthur Smith, ich glaube, wenn er so die, der steht auf Titans und bei den Titans, als er Offensive Coordinator war, da hatte er, glaube ich, Jonu Smith zu diesem Vertrag bei den Patriots verholfen letztlich, weil der halt der klare Receiving Titan war in dieser Offense. Und Anthony Firkser, das war der Backup oder quasi mehr der Blocking Titan, hat damals bei den Titans gespielt und ist jetzt eben auch in Atlanta gelandet. Also vielleicht versucht das so aufzuziehen, mehr so dieses 12 Personnel, zwei Titans auf dem Platz öfter zu haben und letztlich aber Pitts Receiver spielen zu lassen. Das wäre, glaube ich, auch keine schlechte Idee. Genau. So viel. Kyle Pitts. Ich glaube, enttäuscht hat er nicht.
Aber nee, bei mir ging es so wie Daniel.
Die Frage der Erwartung immer.
Man hat, die Erwartung war einfach so hoch, dass man immer so geguckt hat und wenn dann die Spiele waren, ja, und Stats, was hat Kyle Pitts? Und es war irgendwie immer so ein bisschen so ein enttäuschend, also weil man einfach nicht, weil das nicht das war, ja, aber da sieht man mal wieder, man sollte sich von diesem ganzen Hype,
ja, und die Fantasy-Geschichte
nicht
war so,
also,
ich weiß, Kutsche war es bei uns in der Liga, der Kyle Pitts unglaublich früh gedraftet hat und gedacht hat, geil, ich habe den irgendwie den Sensations-Zukunfts-Tight-End. Wenn du wirklich jede Saison draftest und keine Dynasty League hast, dann war das kein guter Pick. Das wäre eher was für die sechste, siebte Runde oder so
gewesen. So wie nie ein Rookie-Tight-End ein guter Pick ist, glaube ich, im Fantasy. Letztlich im Vergleich zu anderen. Ja. Ist er dann Top 8 oder so? Bestenfalls, aber mehr halt nicht. Gut, hast du einen Verteidiger mal so zwischendrin?
Die Frage war eben ganz kurz, bleiben die Falcons bei Mariota? Meine Antwort ist ganz klar ja. Die sind happy mit Mariota und die spielen jetzt erstmal. Ja. Es ist ein Übergangsjahr, es ist ein Aufbaujahr.
Auch das wird natürlich, also
nächste Woche
wissen. Ganz kurz, wir haben jetzt bei den anderen ja immer so ein bisschen so ein, wir haben jetzt nicht so wie letzte Woche gemacht mit Daumen hoch, Daumen runter, aber glauben wir denn, dass die Situation für Kyle Pitts jetzt so ist, dass er dieses Jahr top, nächstes Jahr oder eher nicht?
Ich glaube, er wird eine bessere Saison spielen als letztes Mal. Ich glaube, er wird wieder über 1000 Yards kommen. Ich glaube, er wird deutlich mehr Touchdowns holen. Er hat trotzdem das, also es ist immer so ein bisschen der Vor- und Nachteil, in einem nicht so erfolgreichen Team zu spielen. Da kannst du der beste Spieler des Teams sein. In einem nicht so erfolgreichen Team heißt aber auch, er hat Schwierigkeiten, groß was zu machen. Ich glaube, dass das Downgrade von Matt Ryan auf Mariota nicht so groß ist, wie einige denken. Vielleicht sogar geht es sogar in die andere Richtung da für ihn. Aber ich glaube, dass die Rolle eine andere wird. Mit Ferguson, mit den Möglichkeiten, die er hat, wird er eben wirklich Receiver sein und wird sich darauf konzentrieren können, wird gelernt haben, wie die NFL, wie die Verteidiger ticken, wie er Mismatches ausnutzen kann. Und ich hoffe, dass er dann eine bessere Rolle spielt und bin da relativ optimistisch.
Ja, ich bin skeptisch. Also wenn er einen Sprung macht, dann weil er so ein guter Spieler ist, aber nicht weil sich die Umstände verbessern, meines Erachtens.
Gut, also. Defensive Spieler.
Yeah.
Jalen Phillips habe ich.
Ja, Mann. Dolphins, Germany.
Dolphins,
nur für
Germany.
Euch.
Ja. An 18. Stelle gepickt von den Dolphins. Was ich interessant finde, im Draft selber ist er als Defensive End gelistet gewesen. Jetzt hat er gespielt als Linebacker.
Neben Andrew Van Ginkel. Was denn?
Pendant. Aber, und das ist bei ganz vielen Spielern, ist mir das auf diesen beiden Positionen also TJ Watt steht zum Teil auch als Linebacker in Statistiken. Und
naja, das ist halt Edge. Das ist
halt 4 oder? Genau, aber es ist so, keine Ahnung.
Glaube ich, sehr mit der Formation, mit dem Spielsystem zu tun, was du am Ende hast. Und damit ändern sich dann die Funktionalität. Ich erinnere mich auch immer noch, also wie die verschoben werden zwischen Defensive End und Linebacker auf der einen Seite, aber auch von Inside zu Outside und die Rollen der einzelnen Linebacker. Das sind ja so fundamental unterschiedliche Möglichkeiten, die du da eingehen musst, ob du mit irgendwelchen Tight Ends mitlaufen musst oder ob du am Ende einfach nur Druck machst. Das ist, glaube ich, fast egal, was da steht.
Aber trotzdem ist ja Defensive End eigentlich die zweiteuerste Position. Also wenn du einen Quarterback hast und dann Defensive End ist das, was alle haben wollen. Und dann haben aber plötzlich hat er dann den Tag Linebacker, also spielt dann eher Linebacker als Defensive End.
Also du meinst, es ist ja auch finanziell.
Genau. Also
aber da weiß ich nicht. Also es ist, was die Titulierung betrifft, haben sie das geändert, glaube ich, vor ein paar Jahren, dass es eben nicht mehr Outside Linebacker in dem 3-4. Ist ja nochmal ein Unterschied.
Genau,
bin ich ein Sam oder Will in der 4-3 oder wirklich Pass Rusher Outside hauptsächlich oder bin ich halt Defensive End in der 4-3 oder Outside Linebacker in der 3-4 so rum. Und das heißt halt einfach nur Edge. Zumindest im Draft und so, da steht
genau.
Wäre aber interessant, ob das finanziell dann auch so ist. So bei Franchise-Tags und so. Das weiß ich jetzt nicht.
Nee.
Weiß der Chat das vielleicht?
Aber also Jalen Phillips hat 17 Spiele gemacht, nur 5 gestartet, dabei immerhin oder 8,5 Sacks generiert. Ist auf jeden Fall die meisten bei den Rookies gewesen. Was das angeht, ist in seinem Team auf jeden Fall ein Rekord aufgestellt für einen Rookie, was Sacks angeht. Der zweitbeste oder der bessere, der Emmanuel Ogba.
Mhm. Den haben sie aber behalten,
glaube ich. Hatte 9 Sacks, den haben sie auch behalten. Also die Dolphins sowieso ein Team mit ziemlich viel Sacks. Ich glaube, auf 4., 5. Position, was Sacks angeht, von allen Teams.
Mhm.
Ja, für mich, wie gesagt, nur 5 Spiele gestartet. Heißt eigentlich für mich,
aber so dann. Also die Entwicklung war halt so, finde ich.
So, und dann, wenn er jetzt noch mehr spielt, mehr startet, wird er mehr Chancen bekommen, da noch mehr zu machen. Also für mich ein Spieler mit Upside. Das Einzige, was interessant ist bei den Dolphins, ist ja, sie haben beziehungsweise haben sie ihren Defensive Coordinator behalten. Da soll es so ein bisschen Stress geben. Ich habe jetzt beim Suchen so ein paar Statements gefunden, wo Spieler tatsächlich wohl gesagt haben, anonym natürlich, dass sie eigentlich keinen Bock haben unter dem Josh Boyer weiterhin. Mhm. Also sie fanden es doof, dass der Defensive Coordinator geblieben ist, weil auch als die Defense besser wurde, wohl Brian Flores die Calls für Defense auch gemacht haben soll. Von daher ist das jetzt eine Frage. Ist das ein.
According to sources.
Ist das jetzt, ja, aber wenn das so wäre, ist das dann.
Wenn Spieler sind, ja.
Bedeutet das dann irgendwas Schlechtes nächstes Jahr für die Performance der Defense in Miami, wenn eigentlich Flores der war und jetzt bleibt aber der.
Naja, aber unter ihm, also unter dem Defensive Coordinator, hat er zumindest gearbeitet und hat in Woche 12 gegen die Panthers, ich glaube, das war sein Monsterspiel, 3 Sacks, 4 Tackles, 3 for loss, logischerweise. Und 4 Quarterback-Hits auch noch gehabt. Also genau. Da hat er dominiert.
Und das ist auch ein interessanter Spieler, finde ich, kann man sich mal durchlesen, weil der hat eigentlich schon mal seine Karriere beendet gehabt,
ja,
im College, weil er so viele Concussions und Verletzungen hatte. Und hat dann Music studiert, ist dann das College gewechselt und hat dann wieder angefangen, Football zu spielen.
Engineering, Music Engineering.
Und jetzt ist er wieder am Start.
Guter Mann.
Was ich ganz spannend fand, dass Melvin Ingram zu Besuch war bei den Dolphins letzte Woche und ich habe immer gehofft, da kommt er in den Chiefs, aber scheinbar haben die Dolphins auch Interesse. Wo der dann da spielen sollte, war für mich so ein bisschen eine Frage, ob es ein Backup ist, so wie bei den Steelers. Das wollte er ja eigentlich nicht. Ist am Ende auch nicht gesigned worden, so sieht es zumindest aus. Aber das hat mich so ein bisschen irritiert bei dem.
Aber hat er den Chiefs auch geholfen?
Zumindest? War der notenbeste Spieler, hat zwar nicht so viel gesackt, hat aber.
Bei Chris Jones
ist er doch wieder nach außen rutscht. Genau, ja. Das auf jeden Fall. Ich fand es trotzdem sehr interessant. Ich hatte gehofft, er kommt zu den Chiefs zurück. Aber das hat mich so ein bisschen irritiert gehabt in Richtung der Dolphins aktuell.
Wie ist der Spieler?
Ja, ich kann. Ich habe eine Mütze auf und habe einen Lieblingsspieler im Fantasy-Football gehabt. Alle, die den Locker-Room letztes Jahr schon gehört haben, wissen, wer das ist. Das ist natürlich der Freiermuth Hans. Klar, ganz klar. Aber Kadarius Toney.
Und Schultz.
Nee, Kadarius Toney von den New York Giants. Also es gab dieses Spiel, das ominöse gegen die Dallas Cowboys, keine Ahnung, 13 Receptions, 18 Targets oder sowas, über 100 Yards und so weiter. Aber selbst in dem Spiel ist er, glaube ich, ejected worden, irgendwann Mitte letztes Viertel und die Giants waren hinten. Das heißt, wären dann nochmal 5 Targets da oben drauf gekommen. Aber da war der so unfassbar gut und halt so eine Mischung aus Percy Harvin, den ich ja auch immer sehr geliebt habe, dass er damals zu den Seahawks gegangen ist. Für mich dann den Super Bowl entschieden letztlich, obwohl er kaum gespielt hat in dem Jahr, aber halt zwischen den Ohren Probleme hatte. Also ohne, dass man ihm da einen Vorwurf macht. Er hatte, glaube ich, auch Angstzustände, das war immer diese Migräne. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es dann im Endeffekt die Migräne immer war in Minnesota, aber wie auch immer, ein dermaßen elektrischer Spieler, auch bei den Florida Gators gespielt, wie Kadarius Toney auch. Haha, haben wir schon wieder da eine Connection. Und ein bisschen Deebo Samuel, finde ich, steckt auch in ihm drin, aber natürlich deutlich leichter und deutlich explosiver aber noch, würde ich sagen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Brian Daboll, der ja von den Bills gekommen ist und dann eine super Offense koordiniert hat die letzten Jahre, ich weiß nicht, ob er da so eine Rolle, weil eine vergleichbare gab es nicht, finde ich so, ihn da über Jet Sweeps und solche Geschichten noch mehr einzusetzen oder Screen Pässe und dann viel nach dem Catch zu machen. Aber es ist alles besser als das, was Jason Garrett versucht hat, glaube ich. Und selbst da hat er es geschafft, zumindest ein Spiel oder zwei waren es letztlich, glaube ich, zu dominieren und zu zeigen, warum er der Pick Nummer 20 war. Und es ist auch, Urban Meyer war hoch interessiert an ihm und musste dann Travis Etienne nehmen. haben alle in den Kopf geschüttelt, letztlich. Aber gut, also ich bin auf ihn sehr gespannt, war immer verletzt, sehr oft, gerade am Knöchel. Aber gut, fast 190 Yards gegen die Cowboys, da ziehe ich mich halt hoch und hoffe, es kommt was Vernünftiges dabei raus. Aber ich glaube, dass Brian Daboll schon dafür sorgen wird.
Glaubst du dann, dass der eine bessere Situation hat als Kyle Pitts? Jetzt gesamt overall in dem Team, also Daniel Jones.
Stichwort. Ich glaube schon, weil ich glaube, dass die Giants, die haben ja auch 2 sehr frühe Draftpicks, da werden sie vielleicht auch noch nach hinten traden, wie auch immer. Und dann vielleicht noch einen dritten dazu bekommen, First Round Pick dieses Jahr, aber da wird sicherlich nochmal für die Offense was passieren. Sie haben eben einen neuen Coach, der ein offensives Genie ist, glaube ich. Also das, was er in Buffalo gemacht hat zumindest, spricht dafür. Und deswegen ist die Situation für mich besser. Natürlich ist Daniel Jones ein Fragezeichen, aber in diesem Dallas-Spiel ist, glaube ich, Jones raus und Mike Glennon ist rein. Und selbst mit dem hat es funktioniert. Ja. Also ich glaube, der Quarterback wird immer ein bisschen überschätzt, wenn ein Receiver gut ist und gerade so einer wie er, da ist eher so das Timing entscheidend, aber anscheinend ging es mit dem Backup auch, also von dem her haben wir immer da wenig Sorgen.
Der entscheidende Punkt ist Verletzungsrisiko. Und,
ja, klar.
Durability ist am Ende auch ein Skill, wie wir immer so schön sagen.
Ja.
Und ich glaube, darauf wird es ankommen. Also am Ende kann sowas chronisch werden, kann es immer wieder zurückschlagen, immer wieder anfangen, immer wieder reinkommen. Und da mache ich mir ein bisschen Sorgen. Ich weiß gar nicht, wie es am College dabei eben aussah. Aber das ist schon eine Situation, die, es war ja nicht eine Verletzung, sondern es waren immer wieder neue irgendwie. Und gefühlt jedes Mal, wenn ihn jemand umgelaufen hat, hat er danach humpeln vom Feld gegangen. Und das ist eben sowas, was man sich angucken muss. Vom reinen Skillniveau und was er den Giants bringen kann, hat er eine super gute Position, wo er extrem spannend sein kann. Ich bin noch nicht überzeugt davon, dass der NFL-Körper, ja, genau, Körperlichkeit hat, die dafür sorgen wird, dass der wirklich regelmäßig 18 Spiele macht.
Ich gehe davon aus, dass das immer die gleiche Verletzung im Endeffekt war. Ich glaube, der Knöchel war einfach irgendwie hin. Ich habe jetzt aber auch nicht verfolgt, ob er operiert worden ist. Am Knöchel-OP ist auch immer schwierig. Ich glaube, das ist immer eher mal so eine Frage. Lass es ausheilen, soweit es geht. Und mal schauen, ob das hinhaut. First-Round-Receiver, hast du da noch einen im Angebot?
Du bist heute so gut.
Ja, das ist so diese
Übergang. Das ist schon Kutschelike heute, Überleitung.
Ja. Richard Bateman habe ich mir ausgesucht, weil ich den eigentlich letztes Jahr schon ganz spannend fand. Dann auch wieder Richtung Fantasy. Jetzt gar nicht, weil ich so tief da drinne war, weil ich sagte, hey, das müsste eigentlich jemand sein, der gut funktioniert. Bei den Baltimore Ravens ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie viel kriegen Receiver eigentlich wirklich ab? Wie viele Bälle fliegen dann überhaupt? Und wie viel wird gelaufen in irgendeiner Form? Mit Running Back, mit Quarterback, mit allem, was da drumherum läuft. Und mich hat Rashad Bateman aus Fantasy-Sicht massiv enttäuscht. Wenn man sich die Zahlen anguckt für den Rookie, sind sie in Ordnung. 500 Receiving Yards, hat einen Touchdown gemacht. Aber irgendwie habe ich bei seinem Draft-Pick, erste Runde, 27. Pick, dann doch noch einen Tick mehr erwartet, ehrlicherweise. Und glaube, dass dessen Situation sich einfach gar nicht verändert. Also ich glaube nicht, dass der ein Breakout-Jahr haben wird. Ich würde es ihm sehr wünschen. Ich würde es so erhoffen. Aber für mich wäre es aus Fantasy-Sicht jemand, den ich dieses Jahr auf keinen Fall picken würde, weil die Situation bei den Ravens eben auch so super unklar ist. Das ist die Frage, welchen Quarterback machen sie weiter? Der Huntley hinter Lamar Jackson war nicht schlecht, aber ist auch der gleiche Typ, läuft auch viel, ist auch viel am Scramblen, viel am Gucken. Und Rashad Bateman, glaube ich, könnte in einem anderen Team eine wirklich signifikante Rolle einnehmen. Bei den Ravens tue ich mich aktuell schwer und bin gespannt, was da am Ende ankommt. Die Quote an Targets, Receptions ist alles in Ordnung, aber ich glaube, dass er am Ende in einem falschen Team ist für die Skills, die er hat. Und das ist ein bisschen mein Gefühl.
Hast du Bateman in irgendeinem Fantasy-Team gehabt?
Nee.
Ich glaube, dem kann halt das gleiche drohen wie Marquise Brown.
Ja.
Da wartet auch ehemaliger First-Rounder. Man wartet immer so auf eine gewisse Konstanz. Am Anfang waren es immer so die tiefen Dinger, alle 2-3 Spiele. Dann, finde ich, hat er einen Sprung gemacht und dann war es wieder so ein bisschen... Aber es ist halt die Frage, ob es an Lamar Jackson lag oder wie auch immer. Wir werden's, ich würde nicht abschreiben. Ich finde, er könnte schon der Nummer 1 Receiver in dem Team werden und das ist immer was wert. Ich gebe ihm da den Benefit of the doubt und sage, okay, im zweiten Jahr wieder einen Sprung machen, fertig. Und ich hoffe mal, dass es... Er war halt auch in der Offseason, also in der Preseason letztes Jahr, lang verletzt und Covid als Rookie und so weiter. Also es ist schwierig, glaube ich.
Aber jetzt wird die Saison kommen, die entscheidet, wo geht der Weg
langfristig
hin.
Genau.
Ist er wirklich jemand, der interessant ist und wird er immer so... Für mich ist es ein bisschen Christian Kirk-Niveau. Schon mal ganz Gutes was zeigen und ein bisschen shiny sein, aber eben am Ende... dann nicht ganz oben ankommen und nicht irgendwie ein Team übernehmen können, wo er wirklich eine entscheidende Rolle spielt.
Wir werden sehen. Jetzt würde ich vorschlagen, da wir auf anderthalb Stunden zulaufen, wir machen jetzt ein Rapid Fire. Jeder von uns nennt noch einen Spieler, der nicht in der ersten Runde gepickt worden ist letztes Jahr und sagt in zwei Sätzen, warum er den so geil findet, beziehungsweise warum der noch geiler wird in 2022. Du hast es aber da am einfachsten, glaube ich, oder? Das ist auch ein bisschen eine Ehrung, finde ich, was du jetzt machst.
Ja, ich habe da gar nicht so wirklich drüber nachgedacht und habe dann, als da stand, ja, spätere Runden, okay, wer ist denn immer eine späteren Runden? Ja, okay, ein Kicker ist doch immer eine spätere Runden. Und dann habe ich den gar nicht auf dem Zettel gehabt und habe dann so geguckt, Kicker. Ja, und dann war natürlich klar, ups,
hoppala. Ich gedacht, du bist von der Manscaped-Werbung auf die dicken Eier gekommen und bist dann bei ihm gelandet.
Hätte auch passieren können, aber zu Hause beschäftige ich mich nicht so viel mit der Manscaped-Werbung. Und mit dicken Solltest Eiern. Du? Ja, sollte ich?
Sollte.
Ja, gut. Auf jeden Fall, ja. Evan McPherson von den Cincinnati Bengals ist, glaube ich, auch erst so richtig. Also wenn man jetzt sieht, nur die zwei Sätze hast du gesagt, ne? Wenn man sich die Regular Season anguckt, dann ist er gar nicht so. Also ne, man hat ihn halt einfach aus den Playoffs im Kopf, da hat er 14 von 14 Field Goals versenkt, alles zweimal das Game-Winning Field Goal in den Playoffs geschossen. Ja, also mehr geht nicht. Als Kicker in der Regular Season war so jetzt nicht Top-Level, hat er, glaube ich, 28 von 33 gemacht.
Er hatte so ein Spiel, wo ich mich damals gefragt habe, oh, für einen Rookie-Kicker hat er gegen die Packers zu Hause, wo er und Crosby ständig die Free-Goals verschossen haben. Genau. Und da habe ich mir gedacht, aber gut, dann
in den Playoffs. Aber dann, Playoffs halt einfach gezeigt,
brutal.
Wie ihr ja schon gesagt habt, dicke Eier.
Ja.
Das heißt, das Nervenkostüm stimmt da, scheint es so, zumindest auf jeden Fall. Ich finde, es bleibt halt abzuwarten, ob diese dicken Eier wirklich... Manchmal kommt man ja auch nur in so eine Situation rein und ist einfach in so einem Flow drin. Und der ist so jung, wie gesagt, jetzt als Rookie. Ich glaube, als Kicker, da kann auch mal eine Phase kommen, so wie, ja, dass irgendwann dir mal so die Gedanken in den Kopf schleichen sich. Und ob er jetzt so ein Justin Tucker wird oder sowas.
Ja.
Meinst du, ja?
Ja, natürlich. Der, also das ist ja,
boah, da ist halt,
das war historisch, was der gemacht
hat. Ja, natürlich, aber keine Ahnung. Es ist jetzt ein Jahr gewesen.
Ich finde bei den Kickern ist es leider Gottes so, dass es extrem wenige Justin Tuckers gibt und sehr, sehr viele von dem Rest, die dann mal drei oder vier Spiele haben, in denen sie schlecht sind, so ein Double Doink haben und dann ganz schnell wieder irgendwo auf Suche nach einem Team sind.
Entschuldigung, bei Doinken denke ich immer an die WWF. Den Clown, kennt ihr noch jemand, den Wrestler, der Doink?
Nein.
Der hatte dann so einen kleinen Doink noch dabei, so ein Mini-Me, der ist dann, bitte googeln Sie, oder auf YouTube. Schön,
dass wir Rapid Fire machen sollten.
Ja.
Das sind die lustigen Geschichten über Wrestling erzählen.
Doink, der Clown. Super Einlauf auch, Einlaufmusik. Kurz zwischendrin, schade Sven, schreibt Sven, dass ihr Parsons und Greg Newsom übergangen habt.
Und Devonta Smith.
Und Devonta Smith, ja, das tut uns wirklich leid. Das Problem ist halt, wir mussten irgendwie...
Ja, und ich finde, Micah Parsons ist halt einfach
genau,
so Top-Level.
Genau.
Das könnte man jetzt über Evan McPherson auch sagen, vielleicht. Aber, aber Micah Parsons ist halt so klar Top-Level am Start gewesen. Das, ja.
Evan McPherson ist der Micah Parsons, der Kicker.
Genau.
Also als Rookie gewesen.
Aber der war halt... Ich musste halt irgendeinen aus den späteren Runden nehmen. Deswegen, ja. Also... Ich finde, genau. Quarterbacks guckt man halt drauf, weil es ist die wichtigste Position.
Ich muss sozusagen, Daddy hat uns gezwungen, dass wir noch einen aus den letzten Runden nehmen sollten.
Genau.
Ich meine
jetzt einfach nur darauf bezogen, dass wir Micah Parsons und so nicht besprochen haben. Erstens können wir nicht jeden besprechen. Und da ist sowieso klar, dass, ja,
ähnlich,
das ist eine Maschine.
Ähnlich wird es aber jetzt wie bei Evan McPherson. Ähnlich dürfte es aber bei Creed, bei deinem Spieler laufen, den du ausgewählt hast als Chiefs-Fan.
Nee, ich
vielleicht einfach nur huldigen, weil ich glaube, mehr muss man zu
tun. Also ich muss ehrlicherweise sagen, die Rookie-Klasse der Chiefs letztes Jahr war sensationell. Wenn man sich's anguckt, du hast einen Nick Bolton, Linebacker, hat Teamrekorde für einen Rookie als Linebacker gemacht. Du hast in der O-Line zeitweise drei Leute, die Rookies waren, spielen gehabt. Und der heraussticht, ist du hast den Namen schon, eher vor ersten Namen schon gehabt, ist Creed Humphrey. Das war mit der beste Center der ganzen Liga als Rookie. Ja. Ich finde es traurig, dass der nicht immer Kandidat für einen Rookie of the Year war, weil ja, der hat keine der großen Skill-Positionen, aber da kommt ein Center-Rookie zum ersten Mal in die Liga und spielt auf Top-Niveau hat davor war die O-Line ja nun das große Manko dieses Chiefs-Teams und hat das zusammen mit anderen Rookies und ein bisschen erfahrenen Spielern, Orlando Brown zum Beispiel auf der Blindside für neben ihm, hat der das Team die Offensive auf ein anderes Level gehoben. Und das muss man einfach festhalten. Creed Humphrey ist für mich einer der stärksten Spieler, die neu reingekommen sind in der späteren Runde von den Chiefs, ich weiß. Aber das ist für mich etwas, was ich extrem beeindruckend fand. Wir haben in diesem Draft mit Tyler Linderbaum, glaube ich, heißt er, ein weiteres Center-Talent, was so einer der besten Center aller Zeiten, Generational Talent, bla bla bla, sein soll. Ich bin gespannt, wie der gegen Creed Humphrey aussehen wird.
Ich habe mal geschaut, Humphrey wurde an Nummer 63 gepickt. Es sind mal ein paar Namen, die vor ihm gepickt worden sind. Josh Myers von den Packers, können vielleicht Packers-Fans beurteilen, wie sie ihn einschätzen, glaube ich nicht zu schlecht, aber Packers direkt davor ein Center nach Green Bay. Tutu Otwell, den man gar nicht gesehen hat letztes Jahr, so ein Gadget-Player, sehr klein, so wie Tavon Austin vom Typ, finde ich. Als Receiver zu den Rams, so ein Luxus-Pick, finde ich, an 57. Dwayne Eskridge, Receiver zu den Seahawks, die definitiv einen Center benötigt hätten, an Nummer 56. Und dann halt die Bengals, Jackson Carmen. Das war ja vor dem Super Bowl immer die Frage, oh, die Bengals mit ihrer Interior O-Line, Riesenschwachstelle. Und Jackson Carmen hat als Guard gar nicht gespielt. Und der wurde an 46 gepickt, also deutlich vor Creed Humphrey. Wäre vielleicht auch eine andere Idee, eine bessere gewesen, letztlich. Also ein All-Pro jetzt schon, von dem er alles richtig gemacht, Daniel. Kann man nicht meckern.
Jetzt kommst du noch.
Oh.
Mit dem besten Namen der NFL.
Genau, hast du mir einer meiner Lieblingsnamen, deswegen habe ich ihn genommen, glaube ich. Ein Gruß an Pat Cooper, wir müssen ja an die Raiders denken, logischerweise. Divine Diablo, sensationell. Safety von Virginia Tech in der dritten Runde an Nummer 80 gepickt.
Dann haben wir das. Divine Diablo und Rock spielen
Rock
jetzt,
Yassin.
Rock Yassin. Spielen jetzt in einem Team, ist das schon.
Best. Und Gus Bradley.
Ist Incognito noch da?
Gus Bradley war bei den Raiders und ich glaube, dass Gus Bradley dann Mitspracherecht letztes Jahr hatte, weil ihn Divine Diablo an den Spieler erinnert, der, wo ich meine, okay, jetzt schau mal, wie groß der ist, wie schwer er ist, fast identisch wie Cam Chancellor, der damals von Virginia Tech wie Divine Diablo als Safety in die NFL gekommen ist und da auch schon jeder gesagt hat, der ist doch sehr ein Kühlschrank, der ist ja viel zu wuchtig. Er war ja dann relativ so ein Box-Safety, der hinten Earl Thomas, und der hat vorne Druck gemacht und die Leute zerstört. Und Divine Diablo ist dann während der Saison auf Linebacker gewechselt. Sie hatten ja Corey Littleton, sehr teurer Free Agent, und Nick Kwiatkowski von den Bears, eigentlich auch ein guter Spieler, als Linebacker, und haben beide mittlerweile entlassen. Und damit ist nur noch Denzel Perryman, der, glaube ich, mit die meisten Tackles letztes Jahr hatte, als Inside-Linebacker und eben Diablo. Ich glaube, er wird klarer Starter und ich glaube, als Spielertyp ist er perfekt. Sehr athletisch, gut in Coverage gegen Titans und so weiter, weil er ja eigentlich ein Safety ist. Also Divine Diablo Nummer 5 der Las Vegas Raiders. Ich bin gespannt.
Eine kurze News. Hat gerade Sebastian von der Footballerei uns geschrieben auf Twitch. Denzel Ward hat einen neuen Deal bekommen. 5 Jahre, 100 Millionen, 71 Millionen garantiert.
Top.
Kann man machen.
Denzel Ward, ich meine, Gruß an Flo Hauser von DAZN. Wir sollten jetzt endlich diesen verdammten Fanclub gründen.
Denzel Ward.
Ja.
5 Jahre ist auf jeden Fall noch da.
Gut. Ja, wollen wir...
Wir hatten noch...
Eigentlich?
Wir müssten noch ein, zwei Spieler vielleicht auch erwähnen. Also...
Na, sagen wir mal, einigen wir uns auf einen.
Was ich eigentlich ganz gerne noch machen würde, wäre die Gewinnspielerei
auslosen. Müssen wir auch noch losen.
Weil das sollten wir nicht vergessen. Das
ist versprochen. Aber lass uns doch so mal, alle, die jetzt noch zugucken, falls noch jemand zuguckt, falls ihr noch nicht am Gewinnspiel teilgenommen habt, dann müsst ihr jetzt noch mal schnell zu Instagram gehen, ins Feed. Vor ein paar Tagen haben wir das gepostet, da gibt es noch ein Super Bowl-Shirt zu gewinnen mit ein paar Stickern, auch vom Super Bowl.
Ja.
Also ihr habt jetzt noch, wir geben euch noch 3 Minuten, 4. Und dann in der Zeit...
Sprechen wir über einen Spieler. Über einen Spieler.
Über zwei.
Bist du sicher? Aber dann kurz. Rapid.
Ja, ich finde, wir müssen Amon-Ra, St. Brown.
Eben.
Müssen wir erwähnen.
Müssen wir natürlich erwähnen. Als Rookie letztes Jahr.
Genau. Wann ist er gepickt worden? Wissen wir beide nicht.
Fünfte, oder?
Fünfte. Sechste. Fünfte.
Amon-Ra, St. Brown. Der hat halt davon gelebt, glaube ich, dass dieses Receiving Core in Detroit, und das war eigentlich von Anfang an klar, dass du da so die Tyrell Williams und die Konsorten und Reynolds und wie sie alle heißen, dass er da zumindest eine Chance hat auf Snaps. Und dass er in der Rolle im Slot, das ist, was Jared Goff immer schon geliebt hat, auf seinen Slot-Receiver zu gehen. Und Cooper Kupp lässt grüßen bei den Rams. Von dem her war es eigentlich gar nicht so eine Überraschung. Mich hat es überrascht, dass es so lange gedauert hat. Aber die letzten Wochen war er halt dermaßen dominant, als sich dann auch TJ Hockenson verletzte. Ich glaube, das kam dann auch noch dazu. Und dann war wirklich nicht mehr viel übrig.
Und DeAndre Swift war auch viel verletzt. Genau,
war auch verletzt. Ja. Also ich bin gespannt. Jetzt kam DJ Chark zu den Lions. Aber okay, das ist ein völlig anderer Receiver-Typ. Das ist eher der für die Go-Routes oder für die tiefen Dinger. Ich glaube, wenn wir drüber reden, was verändert sich für den Spieler an den Umständen, ich glaube, sie werden nicht schlechter, ganz im Gegenteil. Nee. Er wird sowieso einen Sprung machen, weil er im zweiten Jahr ist. Und das System ist das gleiche. Und der Quarterback vermutlich auch. Also es passiert im Draft was Überraschendes. Aber ich glaube, für Sam Brown kann es nicht schlecht sein, wenn der Quarterback bleibt, sagen wir so.
Ja. Gab es heute schon wieder Spekulationen zu
am Pick 2 direkt?
Jared Goff.
Yes. Malik, I don't know. Bisschen hoch, was?
Kenny?
Wenn, dann gehen sie zurück. Und dann können sie es machen. Ich glaube es aber nicht. Weil ich glaube, der GM wollte Jared Goff.
Ja, es gab ja auch
von den Rams. Gerichte,
dass Baker Mayfield, dass sie den noch für den traden wollen oder so.
Ja, der geht doch woanders hin.
Der ist auch noch da.
Aber ich glaube, dass Jared Goff, der ist nicht das Problem bei den Lions. Die müssen schauen, dass sie jetzt so viel Talent akquirieren, wie auch immer. Quarterback ist erstmal zweitrangig, meines Erachtens. Erstmal.
Die Reihenfolge. Nächste Woche auslosen. Wir haben heute richtig viel zu tun noch.
Ach scheiße, wir müssen die Draft-Reihenfolge müssen wir noch machen. Jetzt geht
hier. Mal, lass uns anfangen mit der Gewinnspielerei, bitte.
Ja.
Ja, dann mach du die Gewinnspielerei.
Ich drehe mal hier weiter und ihr sagt mir einfach irgendwann.
Hat noch jemand mitgemacht gerade?
Gucken wir übrigens mal. 112. Pick, vierte Runde. Amon-Ra.
Ah ja, okay.
Danke an den Chat.
Macht irgendeiner Stopp, oder?
Macht ihr das mal, weil ich mach dann mal.
Stopp.
Ich mach mal kurz.
Indy, Lucy, steh rot eigentlich auf.
Mach mal Zettel. Ja, wir müssen ja diese Auslosung machen. Das können wir ja nicht einfach so machen ohne Zettel. Genau.
Indy, Lucy 161 hat Tom Brady gesagt als den besten Spieler der Zeit. Hat ein wunderschönes Bild mit einem Pudel und hat das kleine Paket vom Super Bowl gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Indy, Lucy 161. Ich mache einen Screenshot. Wird festgehalten. Wir kommen auf dich zu. Dann können wir vielleicht einmal ganz kurz über die Live-Drafterei.
Oder soll sie uns, er oder sie uns schreiben?
Ja, das wäre ideal. Ich versuche es auch auf dem direkten Postweg über Instagram.
Okay.
Also wenn wir dir folgen, wenn wir dich anschreiben, bitte annehmen. Das wäre hilfreich. Wir folgen dir einfach mal hier. Wir müssen angefragt haben wir. Mhm. Live-Drafterei nächste Woche. Es gibt vier Teams. Daddy, du bist leider schon wieder weg aus Hamburg, bist nicht dabei.
Korrekt.
Stell doch mal die vier Teams vor.
Das müsstest du übernehmen. Ich weiß, dass es ein Team Giants gibt, deswegen die vertrete ich heute schon.
Wir haben das Team Giants, wir haben das Team Kicker.
Ja.
Wir haben das Team Footballerei.
Wir haben mit Kicker, Team Michael und
jetzt überleg mal, wenn du nicht dabei bist, wärst du im Team Lockerroom dabei.
Team Lockerroom, das können nur zwei Menschen sein. Der eine ist Bassist und der andere sitzt neben mir. Also so ist es.
Ganz
maximal
genau.
Kompetent auf jeden Fall.
Da das Team Kicker, die kennst du auch ganz gut, die Jungs.
Ja, das ist der Michael und der Grille, auch maximal kompetent, auch zwei geile Typen.
Dann das Team Footballerei?
Das Team Footballerei müsste Stolle und Marc sein. Das sind unsere Draftnicks, sagt man, glaube ich, oder? Nennt man das so? Die Draftnicks?
Draftnicks?
Draftnicks. N-I-K. Ich glaube schon. Ich
bin mir auch nicht. Genau.
Die Draftnicks.
Dann haben wir das Team Giants.
Team Giants, Quarterback der Cologne Centurions, wie vorhin angesprochen, Jan Weinreich und Nico Backspin, seines Zeichens Bremen-Fan, aber vor allem Giants und New York-Fan, ja.
Ganz klar, er war gerade wieder in New York, hat da ein paar Basketballspiele.
Jetzt ist er in Istanbul.
Jetzt war er in Istanbul, okay. Ich glaube, er ist schon wieder zu Hause in Hamburg und wird ab morgen wieder im Büro sein und dann am Montag bei uns auch in der Hebebühne. Wir machen das alles zusammen, keiner hier zugeschaltet, alle live vor Ort. Und jetzt würden wir gerne die Reihenfolge auslosen. Kicker, Lockerroom, Footballerei oder Giants. Schön, wir machen das alles live. Flo hat sich gerade, für alle Podcast-Zuschauer, Flo hat gerade die Bühne hier verlassen in unserem Studio.
Zuhörer.
Ja. Macht lustige Zettel. Und dann darf Daddy als Losfee, der von den Kölnern Fußballern Glück bringt, jetzt eben auslosen, wer wann drankommt. Wir brauchen eigentlich alle nur einmal vier Lose und dann wird
wird
eins und dann eben fünf und so weiter sein.
Neun.
Ganz genau.
Und so weiter. Das ist jetzt wie.
Oh, da ist ja ganz viel Werkzeug drin, das ist ja schlecht.
Ist egal, ich kann
es auch hier rein. Nee,
dreh doch den
Nee, schönen. ich hab hier den Sack.
Apropos.
Ja, schade, dass Adrian Franke nicht dabei ist. Auf jeden Fall. Der hat es dieses Jahr nicht geschafft. Der hat zu viel Stress. Aber genau, Kutsche wird das schon rocken.
Wird es wird es übertragen. Es
wird auf YouTube übertragen. Es ist nächsten Montag wie die normale Sendung. Wir ersetzen einfach die 19 Uhr Sendung.
Wie der Lothar Matthäus immer erst
so. Ja, so viel sind es nicht bei vier.
Achso, hörst du die Hitze?
Moment. Das ist jetzt der First Overall Pick. Ja? Geht an.
Wie schreibst du das denn? Ah! An den Kicker. Gruß nach Nürnberg. Die Kicker-Jungs.
Die Kicker-Jungs an 1, 5.
Für die Jaguars hier. Jaguars.
Oha. So, dann.
It's a wieder Infantino, hat er gesagt.
Ja.
It's a love. It's a passion. It's a football.
Sind wir wieder angefangen.
Nein, Hans Wurscht. Lockerroom an 2.
Detroit Lions.
Detroit Lions. TJ Hawkinson. Haben wir auch immer geliebt.
Jetzt müssen wir eigentlich die Giants, müssen wir also die Giants.
Swift.
Footballerei.
An 3. Wann sind die Giants dran?
An 4. Nee.
4 und die 6. 6 sind die
Giants. An 4. Jetzt sind sie an
4. Ja, bei uns. Aber,
ich weiß es nicht.
In echt.
Wo sind die an 4?
Dürfen die Giants für die Giants picken?
Ja.
Dürfen die Giants für die Giants picken? Das ist eine sehr gute Frage.
Gut. Top.
So war's. Kicker, Lockerroom, Footballerei, Giants. Wenn sich die Jungs vom Kicker freuen, glaube ich. Ne?
Ich glaube auch, wenn sie starten dürfen. Icing the Kicker gibt es am Donnerstag, die nächste
Ausgabe.
Genau. Also in 3 Tagen.
Können wir mal gucken. Texans an 3, die Jets an 4.
Oh, die Giants müssen für die Jets picken.
Dann haben wir
an 5. Genau. Das heißt, das Kicker hat auch Giants und Jaguars.
Genau.
Und dann aber Locker Room.
Wir bereiten
die Panthers
grafisch
und die Footballerei dann die Giants. Das ist natürlich bitter. Aber es kann ja auch Trades geben.
Das ist schön. Natürlich. Ist schön, mit Lions und Panthers kann ich nur Quarterbacks picken. Das ist doch gut.
Uha.
Viel Spaß. In diesem Sinne,
ein schönes Schlusswort, oder? Ein schönes Schlusswort. Sven ist eingeschlafen. Aber er hat heute eine geile neue Kamera mitgehabt. Also da muss ich auch mal sagen, das ist hier wie bei der
USFL. Und es ist noch nicht 20.45 Uhr. Aber Bibi und Tina ist schon fertig.
Ja. Deswegen jetzt also kommen wir hier in den Abfahrtsstau.
Chris und Nico, ich habe eine Frage gestellt, aber ganz kurz beantwortet. Chris und Nico, ob die Ahnung haben? Auf jeden Fall. Chris und ich sind mit The Beast unterwegs. Das ist der The Athletic Draft Guide. Dem habe ich ihm gerade gesagt, er soll sich da durcharbeiten. Die Antwort kam gerade. Fand ich ganz schön. Alter Schwede, liest du dir das etwa komplett durch? Hat er gesagt, ja, ich werde ihn dazu zwingen, dass er sich alles durchliest, damit er...
Und ich kontrolliere es, weil ich treffe die am Donnerstag. Stay tuned auf den sozialen
Kanälen. Genau, da fragen wir ab, oder?
Donnerstag wahrscheinlich. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Sven, diese Kamera, ihr seht es so schlecht, ja, weil ihr ja mit der Kamera guckt, die dreht sich immer so. Jetzt ist sie gerade in der Totale.
Schön, dass du redest.
Ja, boah, schau mal. Die Kamera dreht sich so.
Aber jetzt bewegt sich gerade
alles. Voll automatisch.
Bewegt sich.
Das ist wie eine Drohne, aber die nicht fliegt.
Und die kann die Töne machen.
Das ist jetzt der Gag, die Drohne, die nicht fliegt, die gibt's nur beim Hamburger SV im Shop.
Sehr gut.
Weil die Papa, sie steigt nicht auf.
Hamburger-sv.shop.de.
Ja, da gibt es eine Drohne, die fliegt aber nicht.
In diesem Sinne, bis nächsten Montag zu Live Draft the Rye. Ich werde zuschauen. Viel Spaß.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.